Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur 69. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung hier im Deutschen Bundestag. Unser einziger Tagesordnungspunkt in dieser Ausschusssitzung ist die öffentliche Sachverständigenanhörung mit dem Thema und Titel Wissenschaftskommunikation systematisch und umfassend stärken. Ich begrüße ganz herzlich die anwesenden Sachverständigen, die ja in alphabetischer Reihenfolge hier auch schon vor uns sitzen und zum Teil digital zugeschaltet sind. Zum einen digital zugeschaltet Jakob Botton vom YouTube-Kanal Breaking Lab. Herzlich willkommen. Professor Dr. Tanja Brühl von der Technischen Universität Darmstadt. Nicola Kurt von der Wissenschaftspressekonferenz e.V. Dann Professor Dr. Harald Lesch, der auch per WebEx digital zugeschaltet ist von der Universität München. Wir begrüßen Moritz Fied, YouTube-Kanal Senkrechtstarter, hier in der Mitte vor uns, und Professor Johannes Vogel vom Naturkundemuseum hier zu Berlin und Julia Wand von der Albrecht-Ludwigs-Universität Freiburg und SciComm Support. Vielen Dank schon mal an Sie als Sachverständige, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ganz herzlichen Dank auch für Ihre schriftlichen Stellungnahmen im Vorfeld, die Sie auf den Ausschussdrucksachen 2018-222 folgende auch nachlesen können. Die zentrale Vorlage für unsere heutige Anhörung ist der Antrag von SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP mit dem Titel Wissenschaftskommunikation systematisch und umfassend stärken auf der Bundestagsdrucksache 20-10606. Noch ein paar sachdienliche Hinweise zur Strukturierung unserer heutigen Anhörung. Wir haben gemäß einer interfraktionellen Vereinbarung beschlossen, dass die Sachverständigen ein bis zu dreiminütiges Eingangsstatement zunächst halten können. Ich bitte Sie dabei, nicht zu überziehen. Der Aufruf erfolgt generell in alphabetischer Reihenfolge und die Reihenfolge der Berichterstattenden und Fragenden richtet sich nach der Fraktionsstärke bzw. Gruppengröße. Jeder Fraktion steht in der einleitenden berichterstattenden Runde ein 5-Minuten-Kontingent zur Verfügung, in dessen Rahmen dann sowohl die Fragen als auch die Antworten stattfinden können. Bei den Nachfragerunden sind es 3 Minuten, also in bewährter Weise. Wir peilen an, um 11.30 Uhr die Anhörung spätestens abschließen zu können und trotz digitaler Übertragung, trotz Live-Übertragung und Dokumentation in der Mediathek wird ein Wortprotokoll erstellt. Zur Einführung noch kurz. Wir sind fraktionsübergreifend der Auffassung, dass Wissenschaftskommunikation der Wissenschaft eine Stimme gibt, die über Fachkonferenzen und Fachjournale hinausreicht. Wenn wir die großen Herausforderungen unserer Zeit und Zukunft bewältigen wollen, von der Klimakrise über den Erhalt der Biodiversität bis zum Schutz des gesellschaftlichen Zusammenhalts, dann sind wir auf die Erkenntnisse der Wissenschaft dringend angewiesen. Wissenschaft schafft damit auch die Grundlage für politische Entscheidungen und für uns als Gesellschaft schaffen sie eine gemeinsame Faktenbasis. Daher ist es so wichtig, diese Faktenbasis durch Wissenschaftskommunikation eben auch breit in die Gesellschaft zu tragen. Dann gelingt es sicherlich auch, das Vertrauen in die Wissenschaft weiter so hochzuhalten und eben eine gemeinsame Faktenbasis hinzubekommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie heute als unsere Sachverständigen aus der Praxis, aus Wissenschaft und Medien hier bei uns zu Gast sind. Sie arbeiten täglich an Wissenschaftskommunikation und an dem Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft vor Ort, in Museen, in Universitäten, digital, in klassischen oder in neuen Medien. Und deshalb sind wir jetzt sehr gespannt auf Ihre Eingangsstatements und ich eröffne die Runde dann mit dem digital zugeschalteten Jakob Botton.
Ja, vielen Dank, dass Sie ich hier sprechen darf. Vielen Dank. Für mich das erste Mal.
Sie müssen sich noch entstummen, aber wir sehen Sie auf jeden Fall gut. Jetzt werden Sie lauter.
Theoretisch entstummt. Kann man mich hören? Hört man mich? Im WebEx
versuchen
schon,
jetzt
hört man
gerade
mich vor
so
Ort?
viel Lautstärke wie möglich hinzubekommen. Bei Ihnen scheint
Okay.
das Maximum gegeben, bei uns auch.
Gut. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Es ist das erste Mal, dass ich
Nein,
hier
leider
spreche.
sehr
Deswegen
schlecht. Wir gucken gerade noch mal, wie das technisch geht. Herr Vogel macht sein Mikro aus.
Ich habe.
Können Sie noch mal einmal kurz Guten Morgen sagen
Ja,
oder so?
guten Morgen. Kann man mich jetzt hören?
Ja,
Hallo,
können
hallo.
wir. Ich würde aber jetzt trotzdem Frau Brühl dann erstmal vorziehen, ja, dass wir das, wir Sie technisch noch etwas lauter hinkriegen.
Okay.
Ja, das hilft uns aber nicht hier im Ausschusssaal, wenn der Ton digital gut zu hören ist. Okay, also ich fange jetzt an mit Frau Brühl von der TU Darmstadt. Vielen Dank für Ihre Einleitungsworte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich möchte aus meiner schriftlichen Stellungnahme, die Ihnen vorliegt, drei Aspekte herausgreifen. Der erste ist noch einmal die Bedeutung des Themas hervorzuheben. Wissenschaft braucht Demokratie und Demokratie braucht Wissenschaft. Denn wissenschaftliche Expertise und wissenschaftsbasierte Argumente sind essentielle Grundlage unserer pluralen und demokratischen Diskurse. Die Wissenschaftskommunikation ist dabei die wichtige Schnittstelle zwischen Wissenschaft und weiten Teilen der Gesellschaft. Und Wissenschaftskommunikation ist auch ein probates Mittel gegen Polarisierung und Ausgrenzung. Und daher ist auch die Wissenschaftskommunikation bei einer stetig wachsenden Zahl von Hochschulen Teil des Selbstverständnisses. Aus Perspektive von Hochschulen kann ich daher wirklich begrüßen, dass Überlegungen zur Stärkung der Wissenschaftskommunikation heute hier diskutiert werden. Zwei Aspekte sind uns dabei besonders wichtig, nämlich erstens, dass die Leistung von Hochschulen im Rahmen ihrer sogenannten Drittmission anzuerkennen ist und vor allem nachhaltig zu finanzieren ist. Hochschulen treten gerne in einen multidirektionalen Austausch mit den Partnerinnen und Partnern aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur. Wissenschaftskommunikation ist ein ganz zentraler Bestandteil dieser sogenannten dritten Mission neben einer Vielzahl von anderen Formaten und Formen wie Reallabore, Experimentierräume, Citizen Science und so weiter. Wir als Hochschule übernehmen gerne diese Aufgaben, jedoch bisher vor allem punktuell. Vor allem deswegen punktuell, weil es nur selten oder gar nicht durch spezifische Mittel honoriert wird. Die Ausweitung des Leistungsspektrums von Hochschulen sollte daher einhergehen mit einer Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel. Die Bedarfe werden generell anerkannt. Das ist ein gutes und wichtiges Zeichen. Wir sollten jedoch jenseits von projektfinanzierten wettbewerblichen Verfahren die notwendigen strukturellen Veränderungen auch in den Blick nehmen. Denn wenn die dritte Mission, wenn Wissenschaftskommunikation ein Teil ist, der auch langfristig in der Breite der Hochschulen zu verankern ist, dann braucht es eine andere Form von Finanzierung jenseits von Projekten. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Wissenschaftskommunikatorinnen müssen bestmöglich unterstützt und auch geschützt werden. Wenn wir Wissenschaftskommunikation in ihrer Bedeutung für die plurale Demokratie anerkennen, heißt das, dass wir unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Hochschulen und Forschungseinrichtungen bestmöglich qualifizieren, unterstützen und stärken wollen. Und dazu gehört leider auch, dass wir sie schützen müssen vor auch zum Teil persönlichen Anfeindungen. Es gilt also, passgenaue Angebote für Beratung und Unterstützung in den belastenden Situationen zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Brühl. Wir würden jetzt noch mal zu Jakob Botomb rüberschalten, wenn Sie vielleicht so nah wie möglich ans Mikro gehen. Wir haben jetzt technisch versucht, hier das Maximum rauszuholen und sind jetzt auf jeden Fall im Ausschusssaal mucksmäuschenstill und freuen uns auf Ihr Eingangsstatement.
Okay, perfekt. Ja, ich hoffe, man kann mich jetzt hören. Es ist mein erstes Mal in so einem Rahmen. Ich freue mich sehr. Ein wilder Start, aber genau. Also erstmal freue ich mich tatsächlich sehr, dass ich hier sprechen darf, zusammen mit anderen tollen Menschen. Ein bisschen aus dem Grund, weil ich angefangen habe, vor 6 Jahren Wissenschaftskommunikation online zu machen und dann wurde man noch sehr belächelt. Und das ist tatsächlich das Positive, mit dem ich starten möchte, dass ich gemerkt habe, das hat sich sehr geändert. Also wir haben tolle Zusammenarbeiten, sowohl in der Politik, aber halt auch ganz viel mit Forschungseinrichtungen. Die Leibniz-Gemeinschaft ist ja hier, mit denen haben wir zum Beispiel in den letzten Jahren tolle Sachen gemacht. Und das, finde ich, ist was richtig Schönes. Was ich dann aber auch sagen möchte, ist, dass es so eine Stagnation gibt. Also wir haben eine tolle Entwicklung gehabt und dann ist es plötzlich so passiert, dass nicht mehr sich viel bewegt hat. Und das war meiner Meinung nach eine sehr traurige Sache, weil ich glaube persönlich, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Und was ich an der Stelle tatsächlich anregen möchte, ist, dass mehr von Wissenschaftskommunikation auch gefordert wird, weil teilweise braucht es dort einen Anschub. Mit dieser Forderung muss aber halt auch eine Förderung kommen. Und das ist tatsächlich was, was gerade schon angesprochen wurde, was ich für sehr wichtig halte, dass man nicht vergessen darf, dass gute Wissenschaftskommunikation durchaus auch finanzielle Mittel braucht, um bezahlt zu werden, weil auch wir uns professionalisieren und mit immer mehr Leuten an den Projekten arbeiten, um eine höhere Qualität zu erreichen. Und das geht halt nur, wenn man zusammenarbeitet und gefördert wird und damit sozusagen bestmögliche Qualität abliefert. Aber das Schöne ist, wenn man zusammenarbeitet, dann kann vielleicht auch mehr gefordert werden und kann mehr eingefordert werden, dass die Qualität immer höher wird. Und ich habe vorher überlegt, was möchte ich hier eigentlich genau ansprechen, und vielleicht hat man es am Anfang schon rausgehört. Eigentlich bin ich erstmal ganz zufrieden damit, wie Wissenschaftskommunikation in Deutschland funktioniert. Ich habe das Gefühl, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ich möchte aber dabei noch was anderes adressieren, was mir vor allen Dingen in den letzten Jahren aufgefallen wird, ist, was problematisch ist aus meiner Sicht. Und zwar, dass wir uns nicht nur darauf fokussieren, auf uns, die Wissenschaftskommunikatoren und Kommunikatoren, sondern auch auf die Konsumentinnen und Konsumenten. Und ich glaube tatsächlich, dass aus meiner Sicht da aktuell das viel größere Problem liegt. Immer wieder werde ich angesprochen auf Videos, die Leute online sehen, wo aus meiner Sicht relativ schnell klar wird, oha, das sind Fake News. Hier werden falsche Informationen massiv verbreitet. Und dann kommt ganz oft die Frage, ja, kann das denn sein? Und im Endeffekt haben die Leute manchmal das Gefühl, dass ich so ein Google für sie bin und sie sich die Suche ersparen können. Aber warum ich das so wichtig finde, ist, dass mir aufgefallen ist, dass wir natürlich mehr Fake News im Internet haben. Das ist ein großes Problem, was, glaube ich, sehr schwer zu kontern ist, wo es problematisch ist. Wie geht man dagegen vor? Was aber, glaube ich, ein möglicher Weg ist, der aber leider viel zu wenig gegangen wird, ist das Thema Medienkompetenzen zu stärken. Und zwar Medienkompetenzen wirklich im Sinne von, ich bin in der Lage, mich in dieser Online-Welt zu bewegen und vielleicht falsche Informationen zu identifizieren und auch mich zurechtzufinden und nicht irgendwie in irgendwelchen Bubbles total abzudriften. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn man schon in der Schule anfängt, das besser zu vermitteln, aber halt auch bei Erwachsenen, weil das ist auch nochmal ganz wichtig, um das zu betonen. Man sagt ja immer, die jungen Leute sind da so super anfällig für. Ich treffe genauso viele 40er, 50er oder noch älter oder jünger, die genau diese Fragen an mich stellen und wo ich immer wieder denke, da müsste eigentlich noch mehr diese Kompetenz da sein, sowas schnell zu erkennen. Und ich wollte diese Möglichkeit hier einmal nutzen, das einmal anzusprechen. Vielen Dank.
Okay, vielen Dank. Dann freuen wir uns jetzt auf Nicola Kurt von der Wissenschaftspressekonferenz.
Lieber Vorsitzender, lieber Mitglieder des Ausschusses, vielen Dank, dass ich heute sprechen darf. Mir geht es um die Stärkung des Wissenschaftsjournalismus. Im Antrag ist das Punkt 17, ganz unten. Die Krise des Wissenschaftsjournalismus ist noch stärker als die Krise des Journalismus insgesamt, weil der Wissenschaftsjournalismus das jüngste Ressort ist. In den Tageszeitungen zum Beispiel. Und wenn dann angefangen wird zu sparen, was im Moment überall so ist, was fliegt raus? Der Wissenschaftsjournalismus. Und auch die Kollegen sind viele freie Fachautoren, sind in schweren Lagen. Deswegen überlegen wir natürlich, was können wir tun für den Wissenschaftsjournalismus? Warum ist der überhaupt so wichtig? Das hat man sicherlich in Corona-Zeiten gesehen. Und es gibt auch im Moment und immer weiter wird es Fortschritte geben, die einen enormen Erklärungs- und Diskussionsbedarf haben in der Gesellschaft und deswegen auch gut eingeordnet werden müssen. Also kritische Einordnung. Es geht um die Suche nach Evidenz. Es müssen vermeintliche Experten von echten getrennt werden, fachliche Prüfungen von Studien erfolgen. Und das muss der breiten Öffentlichkeit vermittelt werden. Und unzureichend oder gezielt falsch informierte Bürgerinnen sehen wir als Wissenschaftsjournalisten als eine denkbar schlechte Basis für evidenzbasierte Entscheidungen in der Gesellschaft, die dann auch die Demokratie stärken. Was kann man also tun? Die Wissenschaftsjournalisten haben sich vieles überlegt. Es sind auch jetzt in der Krisenzeit einige Projekte entstanden, angefangen von innovativen Magazinen wie von Riff Reporter, Medwatch oder den Krautreportern. Es gibt Intermediäre, die auch versuchen, auf breiter Front den Wissenschaftsjournalismus in die Zeitung und Medien zu bringen. Hier alles zusammen natürlich das Science Media Center in Köln, auch ein WPK-Projekt unterstützt. Es gibt viele Projekte. Was fehlt, haben wir schon gehört, ist das Geld. Die WPK hat, um irgendwas zu tun, dann den Innovationsfonds erdacht, der über eine Laufzeit von 3 Jahren jetzt einen Fonds darstellt mit 1 Million Mitteln. Das ist ein wirklich historisch einmaliges Commitment gewesen von 6 Stiftungen und mit Begleitforschung durch das BMBF. Die Erfolgs- und die Innovationsprojektgeschichte des Fonds ließe sich problemlos weiter skalieren. Wir denken aber weiter, weil wir glauben, dass einfach die Wehrhaftigkeit der Demokratie eben auch durch Wissenschaftsjournalismus gestärkt werden muss. Und deswegen ist unser Appell die Einrichtung einer unabhängigen Stiftung, die auch mit einer guten Governance gemacht werden kann. In Deutschland gibt es bereits mehrere solcher Stiftungen, die auch Kapital vom Staat erhalten. Wie gesagt, alles eine Frage der Governance. Zu nennen als Beispiel die Deutsche Friedensstiftung, die einen Kapitalstopp bekommen hat von 25 Millionen Euro. Wir plädieren für diese Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung mit einem Kapitalstock von 10 Millionen als Verbrauchsstiftung. Und mit diesem Geld kann die Stärkung des Wissenschaftsjournalismus im gerade skizzierten Sinne, glaube ich, deutlich gemacht werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dann gehen wir jetzt wieder ins Digitale mit Herrn Professor Dr. Harald Lesch, zugeschaltet von der Universität München. Wir freuen uns auf das Statement.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich kann mich eigentlich den Worten meiner Vorrednerinnen und Vorredner nur anschließen. Und das wär's dann. Also damit hätte ich mein Eingangsstatement schon gemacht. Vielleicht noch ein bisschen mehr Pathos. Weil bis jetzt ging es viel um Geld und es ging um Strukturen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Wissenschaftskommunikation eine unglaublich vertrauensbildende Maßnahme ist, die angesichts der enormen Bedeutung von Wissenschaft als der wahrscheinlich größten Geistesleistung der Menschheit überhaupt eigentlich schon längst hätte getan werden müssen. Also es ist, man fragt sich bei der Menge an Geld, die wir für Forschung und Entwicklung und für Wissenschaft ausgeben, wieso sind wir so schlecht in der Kommunikation? Wieso fangen wir jetzt erst wirklich an, darüber nachzudenken, wie wir das zu einem wichtigen Standbein von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch während ihrer Karriereentwicklung gehen? Das ist überraschend, ist aber jetzt nun mal so. Und wir haben ja auch gehört, ein paar Dinge sind schon passiert. Ich denke, es ist dringend notwendig, wirklich darüber nachzudenken, wie wir das in den Alltag auch der vielen Forscherinnen und Forscher bringen, die ja neben ihrer Forschung dann auch noch Wissenschaftskommunikation erbringen sollen und auch erbringen können, weil sie eben auch genau wissen, wovon die Rede ist. Wenn ich mir vorstelle, was während der Corona-Pandemie passiert ist, dass nämlich die Gesellschaft sozusagen live dabei war, wie Wissenschaft und sich doch sehr überrascht gezeigt hat, wie die Methoden sind, wie die Diskussionen stattfinden, wie wichtig der Irrtum in den Naturwissenschaften zum Beispiel ist. Es gibt den berühmten Satz über die empirischen Wissenschaften, wir irren uns empor. Der Irrtum ist eine ganz wichtige, der Zweifel ist ein ganz wichtiges Instrument für die Wissenschaft, für den wissenschaftlichen Fortschritt. Und wie dann Gesellschaft da steht und einen Erwartungshorizont hat, der von den Wissenschaften häufig gar nicht erfüllt werden kann. Insofern ist es wirklich wichtig, eine Institution in Deutschland zu haben, die insgesamt da uns Wissenschaftskommunikatorinnen und Kommunikatoren dazu bringen könnte, viel stärker zusammenzuarbeiten, viel stärker auch zusammenzuwirken, sowohl das Digitale wie auch das Reale, also dass die Wissenschaftskommunikation vor Ort könnte durch so eine Institution gestärkt werden. Die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen oder zur Verfügung stehen können, können gar nicht hoch genug sein. Denn ich bin mir ganz sicher, wenn diese Institution Erfolg hat, dann zieht sie auch Menschen dazu und dann werden immer mehr und mehr sich an diesem großartigen Projekt Wissenschaftskommunikation beteiligen, das für mich in dem Satz gipfelt, den eine 9. Realschulklasse mir vor ein paar Wochen an den Hals geworfen hat, als sie bei mir in der Sternwarte waren und wir haben uns über Klimawandel und Energiewende unterhalten. Und dann stand die Klassensprecherin am Ende vor der ganzen Klasse und mir, als wir so ein Foto machen wollten, und sagte, dir glauben wir, du bist ein Ehrenmann. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen ein hohes Vertrauen von allen in unserem Land, die sich für Wissenschaft interessieren. Und vor allen Dingen auch, und das muss ich an der Stelle auch mal sagen, auch unsere politischen Repräsentanten könnten dringend mehr Kommunikation mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gebrauchen. Denn die Entscheidungen, die heute im Parlament getroffen werden, sind häufig von wissenschaftlichen Grundlagenforschungsergebnissen dermaßen dominiert, dass hier viel mehr Know-how wichtig wäre. Aber das nur am Rande. Und ich freue mich sehr, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir so einen Vorschlag haben. Und den kann ich nur in voller Gänze unterstützen. Vielen Dank.
Danke, Herr Lesch. Jetzt wissen wir schon mal, so geht Pathos. Dann herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu Moritz Fied, Senkrechtstarter und CEO Senkrecht Media GmbH.
Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin Moritz Fied und das Gesicht des YouTube-Kanals Senkrechtstarter. Seit fast 5 Jahren veröffentliche ich wöchentlich Videos über Raumfahrt. Als Schiffbauingenieur bin ich so von den schwimmenden Schiffen durch meine Begeisterung zu den fliegenden den Raumschiffen angelangt. Mit über 70.000 Abonnenten ist Senkrechtstarter mittlerweile der größte Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Und mein erster Eindruck zum Thema, spätestens seit der Corona-Pandemie hat die Wissenschaftskommunikation einen neuen Stellenwert in der Gesellschaft. Es geht nicht mehr nur um Wissenschaftsunterhaltung für eine breite Öffentlichkeit oder Nischenwissen für Nerds. Heute wollen sich auch Nichtfachleute gezielt über Themen informieren, die sie interessieren. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die Raumfahrt-Community weltweit besteht aus wissensdurstigen, naturwissenschaftlich interessierten Menschen. Kein Wunder, Raumfahrt ist technisch extrem komplex und Wissenschaftsskepsis hat noch niemanden ins Weltall gebracht. Fakten, Physik und Begeisterung schon. Eine weitere Besonderheit in meiner deutschsprachigen Space-Bubble, mit durchschnittlich 500.000 Aufrufen im Monat geht man überwiegend respektvoll miteinander um. Das mag an der Bildungsorientierung und der ja in vielen Dingen optimistischen Begeisterung der Klientel liegen, sprichwörtlicher Menschen, die zu den Sternen aufblicken. Früher hatte ich so meine Schwierigkeiten mit dem Begriff Influencer. Heute sage ich, ja, ich will beeinflussen. Ich kann die breite Öffentlichkeit für Raumfahrt begeistern. Und ich habe eigentlich ausschließlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kennengelernt, die begeistert über ihre Arbeit gesprochen haben und auch gerne andere Menschen für ihre Arbeit begeistern wollen. Die wenigsten wissen jedoch, wie sie das machen können. Eigene Social-Media-Kanäle aufzubauen, ist für Institute und Agenturen auch eher schwierig. Daran scheitern selbst Firmen mit erheblichem Budget. Einer der Gründe ist, dass Social Media regelmäßig bespielt werden will, aber in meinen Augen noch viel wichtiger, von der Community mit ihren Kommentaren, Hinweisen, Fragen und Vorschlägen lebt. Gerade sie muss aber aufgebaut, gehegt und gepflegt werden. Wenn das gelingt, dann ist die Community ein selbstverstärkendes System und vor allem ein Schutzschild gegen Hasskommentare, Trolle und dumpfes Unwissen. Ich meine, statt der Elfenbeintürme braucht es Leuchttürme in der Wissenschaftskommunikation. Tandems von Menschen aus Wissenschaft und Social Media haben sich da in meinen Augen bewährt. Mein Fachwissen ist zwar begrenzt, aber selbst in meiner Raumfahrtnische erreiche ich viele Menschen. Bei vielen Wissenschaftlern ist es genau umgekehrt. Wenn die Wissenschaft den Treibstoff liefert, die Influencer den Zündfunken, dann kann die Begeisterung auch den Bürger erreichen. Natürlich kann Social Media wie jede Technologie positive und negative Einflüsse auf die Gesellschaft haben. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Begeisterung für Wissenschaft und Technik ansteckend ist. Hass für sich gesehen ist nicht ansteckend. Angst durchaus. Aber Dinge, die man versteht, die verlieren ihren Schrecken. Daher plädiere ich für die Stärkung der Wissenschaftskommunikation, insbesondere auf Social Media. Eine gestärkte und einfach zugängliche Wissenschaftskommunikation, das ist das schärfste Schwert, das wir gegen die Unwissenheit, gegen die Angst haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Professor Johannes Vogel, Museum für Naturkunde Berlin und Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Bitte schön.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ganz herzlichen Dank, dass Sie diese sehr, sehr wichtige Veranstaltung hier machen. Und ich kann mich vielem anschließen, was die Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, möchte jetzt aber vielleicht auch, damit es für alle interessant ist, andere Aspekte setzen. Für mich, und jetzt gehen wir dann gleich dem Kollegen Lesch folgend ins Pathos, sind die Zeichen der Zeit von der Wissenschaft nicht erkannt. Wenn man sich das letzte Wissenschaftsbarometer anguckt, dann sind wir jetzt in der Wissenschaft und Vertrauen in Wissenschaft bei ungefähr 50%. Und ich glaube, wer die Politik einigermaßen verfolgt, hat mitgekriegt, dass in den letzten Jahren viele Wahlen mit 52-48 ausgehen. Und das sind keine komfortablen Mehrheiten. Ich glaube aber, dass es unserer Gesellschaft, der Wissenschaft, unserem Wohlstand gut ansteht, wissensbasiert zu funktionieren. Und ich glaube nicht, dass das Wissenschaftssystem als solches sich hinreichend anstrengt, diese demokratischen Mehrheiten für eine Wissensgesellschaft zu unterstützen, zu nähren, mit ihnen in einen ehrlichen, offenen Dialog zu gehen. Wenn Sie verfolgen, was ich ab und an mal von mir gebe, dann möchte ich ganz klar, dass die Wissenschaft einen Tag der Woche abgibt, um sich in einen Dialog mit der Gesellschaft, um das Verständnis von Wissenschaft als Prozess zu bemühen. Dass Wissenschaft rausgeht in die Gemeinschaften, die sie nährt, über Steuergelder, über Sonstiges, und mit ihnen über ihre Probleme vor Ort redet und versucht, gemeinsam Wege, wissensbasierte Wege für eine Lösung zu finden. Diese Form von Dialog ist viel mehr als Wissenschaftskommunikation. Ich will Ihnen mal gerade ein Beispiel geben. Wenn Sie nach Amerika fahren, können Sie dort 24 Stunden im Fernsehen das Wetter verfolgen. Es wird aber nicht im Fernsehen über Klimawandel geredet. Und das ist für mich der Unterschied zwischen Wissenschaftskommunikation und Dialog. Wir müssen aufhören, preiswert unsere Ergebnisse in Pressemitteilungen, die sowieso keiner liest, rauszugeben und diese Heureka-Momente zu feiern, sondern wir müssen reingehen in die Gesellschaft, zuhören lernen. Das kostet sehr viel Zeit, das kostet sehr viel Energie. Ich glaube, die Leibniz-Forschungsmuseen legen da ganz gut vor. Der Bundestag hat ja auch freundlicherweise Aktionspläne finanziert. Ich kann das hier da lassen. Ich glaube, wir müssen in Deutschland weg von Wissenschaftskommunikation hin zu einem Public Engagement, zu einem dialogbasierten Verständnis werben von Wissenschaft als Prozess, durch Citizen Science, durch was weiß ich für Prozesse, die die Wissenschaft sich ausdenken kann. Nur so, glaube ich, kriegen wir stabile, große Mehrheiten für Wissenschaft und für das tolle Geld, was der Bundestag, die Landtage für uns zur Verfügung stellen, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Aber wir müssen härter daran kämpfen. Und das bedeutet, dass ein System, was bisher in sich selbst geruht, gut durch die Runden gekommen ist, sich verändern muss. Und das ist eine Herausforderung für das deutsche Wissenschaftssystem. Ich glaube aber, dass das Wissenschaftssystem es kann, vielleicht und gerade auch durch solche Initiativen des Bundestages wie hier. Legt die Latte ziemlich hoch für die Wissenschaft. Wissenschaft kann sich anstrengen, muss aber manchmal ein bisschen zum Jagen getragen werden. Dankeschön.
Danke, Herr Vogel. Abschluss bei den Eingangsstatements machte Julia Wand für die Universität Freiburg und Geschäftsbereich Wissenschaftskommunikation und Strategie dort.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Abgeordnete, bei 3 Minuten Redezeit schneide ich die relevanten Inhalte nur an und bitte Sie, bei Erläuterungsbedarf nachzufragen. Wenn wir möchten, dass Wissenschaftskommunikation stattfindet und relevant ist, muss sie ohne große Hürden umgesetzt werden können und gut sein. Zu dieser Qualität von Wissenschaftskommunikation gehört, dass Personen und Einrichtungen, die kommunizieren, nicht allein bleiben, wenn sie angegriffen werden. Diese Rückendeckung ist eine wichtige Form der Anerkennung. Um diese Unterstützung zu gewährleisten, nahm im Juli 2023 der SciComm Support als bundesweite Anlaufstelle bei Angriffen und unsachlichen Konflikten in der Wissenschaftskommunikation seine Arbeit auf. Wissenschaftskommunikation ist für Demokratie unerlässlich. Sie trägt zur Demokratiestabilisierung bei. Gerade im aktuellen Wissenschaftsjahr Freiheit sprechen wir alle immer wieder von einer Sicherung unserer Grundrechte. Wir fordern die Abwehr wieder aufgekommener antidemokratischer Strömungen und den richtigen Umgang mit der Bedeutung von Wissenschaft für gesellschaftliche Entwicklungen insgesamt. Wenn wir all dies ernst meinen, muss Wissenschaftskommunikation gestärkt und gefördert werden. Gut 9 Monate nach Start des SciComm-Supportes können wir sagen, er wird sehr gut angenommen und leider dringend benötigt. Wir haben bis zu 3 Anrufe am Tag. Angegriffen werden WissenschaftskommunikatorInnen und WissenschaftlerInnen aller Karrierestufen und Fachdisziplinen. Die Vorfälle betreffen längst nicht nur Social Media, sondern finden in Form von Anrufen, Briefen, E-Mails, bei Veranstaltungen auf der Straße statt. Und ganz besonders hervorzuheben sind pseudojournalistische Portale und Blogs. Und das sind nur die Personen, die sich bei uns melden. Die Dunkelziffer vermag ich nicht zu schätzen. Ein Wissenschaftler, den wir seit Juli durchgängig begleiten, ist seit 8 Jahren ein und derselben Bedrohungssituation ausgesetzt, inklusive körperlichen Angriffen. Es gelingt zurzeit, die Anlaufstelle mit einem niedrigen 6-stelligen Betrag aus Bundesverband Hochschulkommunikation und Wissenschaft im Dialog und kleineren Beträgen von Stiftungen abzusichern. Diese Summe ist nicht realistisch, vor allem nicht beim stetig steigenden Bedarf an Beratung. Die aktuelle Kombination aus Vertrauensarbeit und sehr hohem ehrenamtlichen Engagement von über 25 Personen braucht eine verlässliche Absicherung. Die Ziele des SciComm-Supportes sind die Stärkung der Resilienz des Wissenschaftssystems gegen Hassrede und Wissenschaftsfeindlichkeit sowie die Verhinderung des Rückzugs von WissenschaftlerInnen und wissenschaftlichen Einrichtungen aus der öffentlichen Kommunikation. Die hier skizzierten Entwicklungen sind bekannt und real. Sie werden leider nicht mehr weggehen. Dies wird auch die erste repräsentative Studie zu Anfeindungen in der Wissenschaft in Deutschland belegen, an der der SciComm Support beteiligt ist. Wir werden die Ergebnisse am 16. Mai vorstellen. Vorab schon für Sie. Die Daten zeigen, dass Forschende schon seit langem Anfeindungen erleben und dass einige Forschungsfelder besonders betroffen sind. Deswegen wird auch der SciComm Support dauerhaft benötigt. Zurzeit ist er zeitlich befristet bis zum 30. April 2025. Die aktuell dringendste Aufgabe für uns ist, diese Lücke zwischen hoher Nachfrage und Befristung dauerhaft zu schließen. Der SciComm Support ist bundesweit einzigartig und hat prominente Partnerinnen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die Hochschulrektorenkonferenz. Es ist wichtig, alle Ressourcen, Expertise, Zeit und Finanzen zu bündeln, um sichtbar geschlossen gegen Hass und Angriffe gegen Wissenschaft vorzugehen. Vielen Dank.
Wir danken Ihnen. Damit haben wir die Eingangsstatement absolviert und eröffnen die Berichterstatterinnen und Berichterstatterrunde. Für die SPD-Fraktion beginnt Kollege Holger Mann.
Vielen, vielen Dank, sehr geehrten Damen und Herren Sachverständige. Ich danke im Namen der SPD-Fraktion für Ihre Beiträge, freue mich aber auch wirklich, dass wir diesem Thema heute mal den Raum geben können, den es verdient hat. Denn Kommunikation, wissenschaftliche Ergebnisse, aber nicht zuletzt ja auch der Arbeit der Wissenschaftlerin ist aus unserer Sicht entscheidend für gesellschaftlichen wie wirtschaftlichen Fortschritt, Transfer und Anwendung. Und Sie hatten es prominent in den Fokus gerückt, Frau Brühl, auch nicht zuletzt für die Zukunft unserer Demokratie. Wir wissen ja, dass die Geschwindigkeit von Wissenserzeugung wächst, wie nicht zuletzt auch die digitalen Kanäle, aber leider, und auch da danke an Frau Brühl wie Frau Wand, leider auch Fake News und Bedrohung, wie wir eben gehört haben. Und diese Anhörung soll deshalb nicht nur Anerkennung Ihrer, also der wichtigen Arbeit von Wissenschaftlerinnen wie Wissenschaftsjournalisten sein, sondern tatsächlich Wissenschaftskommunikation in Deutschland stärken. Natürlich nicht nur die Anhörung, sondern dann hoffentlich auch die Umsetzung dieses Antrags. Und im gemeinsamen Antrag der Ampelfraktion haben wir deswegen 17 konkrete Punkte benannt, auf die kann ich unmöglich alle eingehen, aber zwei will ich mir rausgreifen und will noch mal mit dem zuletzt genannten Thema starten. Konkret geht die Frage insbesondere an Frau Wand. Könnten Sie noch mal was detaillierter sagen zu den Wirkungen Ihrer Beratung? Interessieren würde mich, wo können Sie helfen, wo aber vielleicht auch nicht? Und dann haben Sie es angedeutet, da sind bisher private Mittel drin, die begrenzt sind. Wie geht es denn weiter, wenn die Stiftungen da nicht mehr an Bord sind?
Mhm. Frau Wand.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Also wir merken, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen helfen. Zum einen können wir konkret den Personen helfen, die sich bei uns melden. Das ist ganz konkret über die telefonische Beratung, die täglich von 7 bis 22 Uhr möglich ist. Und wir werden auch wirklich abends und am Wochenende angerufen. Und das ist einfach per se schon mal eine Hilfe, dass dort jemand ist, den man anrufen kann und der zuhört, die zuhört. Und dann sind es sozusagen die Ebenen, dass wir in Bezug auf die Kommunikation beraten. Ganz wichtig ist das Rechtliche. Ja, wir bewegen uns bei ganz vielen im zivilrechtlich und strafrechtlich relevanten Bereich, was dort passiert an Angriffen. Und das sind dann Punkte, bei denen wir einfach konkrete Personen bei konkreten Anlässen begleiten können. Wir helfen aber auch dadurch, hören wir, dass Personen wissen, dass sie uns anrufen könnten, wenn sie es bräuchten. Also das ist für uns auch eine Erkenntnis, dass dieser Aspekt, der uns wichtig ist, dass sich Personen nicht aus der Kommunikation zurückziehen, dass der auch dadurch einfach gegeben ist, dass wir ja immer bekannter werden auch und dass die Personen wissen, wenn ich wollte, könnte ich dort anrufen. Und deswegen höre ich jetzt nicht auf mit der Kommunikation, weil ich weiß, wenn ich angegriffen werde, bin ich allein. Die Zeit nicht allein. Die Zeit nach Ende April nächsten Jahres, das ist eine gute Frage. Ja, also wir sind da natürlich auch in Gesprächen. Wir merken aber einfach, dass der Bedarf einfach dadurch steigt, dass vor allem auch die rechtlichen Kosten steigen. Also das ist der größte Kostenpunkt, den wir haben. Die Arbeit findet, wie gesagt, ansonsten ehrenamtlich statt. Das ist uns auch sehr wichtig als Einrichtung, die zur Stärkung der Demokratie beitragen soll. Und ja, das ist die große Frage, inwieweit wir weiterhin dann auf Stiftungen zugehen können. Das ist aber bislang alles auch sehr temporär und auch immer nur zeitlich begrenzt, auch auf unterschiedliche Formate.
Weitere Fragen?
Auf jeden Fall, und Zeit ist kostbar. Wir haben ja gehört, die Situation des Wissenschaftsjournalismus ist nicht so einfach von Frau Kurt. Wir können aber gleichzeitig feststellen, es gab durchaus lobenswerte Initiativen auch der Bundesregierung zur Qualifizierung und auch zur Stärkung, insbesondere im Feld Kompetenz der Wissenschaftskommunikation. Es gibt da so eine Debatte, intermediäre Stärken oder die einzelnen Wissenschaftler stärken. Dazu würde mich mal die Meinung von Frau Kurt und Frau Brühl interessieren, auch wenn die Zeit knapp ist.
Dann würde Frau Kurt beginnen.
Genau. Ich habe ja eben schon gesagt, wir sind Punkt 17 in dem Antrag. Aber das habe ich in den 3 Minuten nicht unterbringen wollen. Aber wichtig ist mir das. Es ist natürlich sicherlich anders als früher, wo man eher so da die Wissenschaftskommunikation hatte und hier die Wissenschaftsjournalisten. Das ist natürlich ganz lange schon nicht mehr so, weil man einfach auch zusammenarbeitet. Viele Wissenschaftsjournalisten gehen ja auch in die Wissenschaftskommunikation, weil auch da einfach ein bisschen besser gezahlt wird meistens. Das heißt, man kennt sich eh und man hat einfach auch verstanden, dass es wichtig ist, die Wissenschaft zusammen voranzubringen und vorzutragen. Und deswegen würde ich da gar nicht so sagen, hier und da ist wichtig, sondern es ist alles wichtig. Und man muss es, glaube ich, auch einfach zusammen denken. Ich glaube aber, dass Wissenschaftsjournalisten eben diese Rolle des Einordnen noch mal anders erfüllen können, weil sie natürlich einen freien Blick haben auf das, was da passiert und nicht von der Uni kommen und dann vielleicht da eben dann ein bisschen zurückhaltender sind. Genau, und die Rolle ist einfach sehr wichtig und muss weiter gestärkt werden.
Frau Brühl, ganz kurz geht noch.
Ich schließe mich dem an, dass wir hier nicht unterscheiden sollten. Warum plädiere ich als Universitätspräsidentin natürlich für die WissenschaftlerInnen besonders? Weil es darum geht, dass wir, ich möchte fast sagen, von der Wiege bis zur Bahre, von der Kinderuniversität über lebenslanges Lernen bis in die Fragen von Fortbildung für Personen, die nicht mehr im Erwerbsleben sind, auch dort eine wichtige Funktion haben. Also es geht ja nicht nur um die Übermittlung von Forschungsergebnissen, es geht darum, Wissenschaft in die Breite der Gesellschaft zu bringen und zu verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Und dazu brauchen wir Unterstützung, denn wir werden für aktive Studierende bezahlt und nicht für diese Funktion.
Danke. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion Kollegin Katrin Staffler.
Ja, vielen Dank und ich möchte mich auch bedanken für die Einblicke, die wir jetzt in den Eingangsstatements schon gehört haben. Ich würde in dem ersten Schritt das Thema Social Media noch mal ein Stück weit vertiefen, weil ich glaube, dass da einfach auch die Zukunft liegt, gerade wenn es um die Wissensvermittlung auch an junge Menschen geht. Deswegen, ich fand ganz spannend diesen Einblick, dass man manchmal das Gefühl hat, man ist Google für die Menschen. Und ich teile auch die Einschätzung, dass es wichtig ist, die Medienkompetenz da zu stärken. Aber es ist schon mal ein guter erster Schritt, wenn Sie sich dann an Sie wenden und nicht einfach glauben, was Sie da sehen. Insofern würde mich in dem Zusammenhang mal interessieren, was erreichen Sie denn auch für Ziel, also so dem Gefühl nach für Zielgruppen in den Videos? Sind es auch Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau, weil die müssen wir ja ganz zuvorderst auch mit solchen Themen erreichen. Und also haben Sie das Gefühl, dass das in diesen Formaten gelingt? Und die Frage würde ich gerne stellen an den Herrn Fied und natürlich auch an den Herrn Breton. Dankeschön.
Es hat Herr Fied jetzt die Chance zu Social Media Beratung Wissenschaftspolitik oder Wissenschaft, Herr Fied.
Ja, also die Zielgruppe, das geht von bis. Man muss sagen, in der Raumfahrt ist es leider ein bisschen traurig, dass es überwiegend Männer sind. Also die Zielgruppe ist tatsächlich sehr männlich dominiert. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man durch das Thema Begeisterung halt auch Schüler, die nicht den Hintergrund haben, den technischen Hintergrund, um diese komplexen Themen zu verstehen, halt fängt. Und eigentlich, das finde ich auch mal so toll, dass in den Kommentaren sich mitunter Diskussionen bilden, wo Leute aus der Community, auch Leuten, die über einen Wissensnachteil haben, helfen, das Komplexe zu verstehen. Und das ist immer getrieben von der Begeisterung, dass die Leute etwas verstehen wollen und dann Leute, die für ein Thema brennen, auch andere sich freuen, dass die sich auch begeistern und man das halt verstärken möchte.
Vielen Dank, Herr Bouton.
Ja, also ich kann mich insofern anschließen, dass ich auch sagen würde, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Bei mir ist auch vielleicht noch das Besondere, ich mache verschiedene Formate auf verschiedenen Plattformen, erreiche damit teilweise deutlich jüngere Leute, teilweise ein sehr breites Spektrum. Und tatsächlich haben wir vor einiger Zeit auch mal so eine kleine Untersuchung gemacht, wo wir über 5000 Leute aus der Community befragt haben. Und es hat sich gezeigt, dass ein großer Teil nicht fachspezifisch ist, also nichts im Bereich Naturwissenschaften studiert hat oder in dem Bereich arbeitet. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich schon getroffen habe, die mir dann erzählt haben, dass sie sich eigentlich nicht für Naturwissenschaften interessieren, durch Social Media, unter anderem Breaking Lab, auf dieses Thema aufmerksam geworden sind. Und tatsächlich, ich habe auch schon diverse Gespräche gehabt mit Leuten, die deswegen in diesen Bereich beruflich eingestiegen sind. Also die Bandbreite ist wirklich riesig und es ist, glaube ich, definitiv so, dass man ein breiteres Publikum erreicht, als man es in anderen Sparten wahrscheinlich machen würde, weil die Leute halt oft auch durch den Algorithmus zufällig auf die Inhalte treffen.
Weitere Fragen von Frau Stöffler?
Ja, danke. Jetzt müssen ja solche Inhalte für soziale Medien anders aufbereitet sein, als ein Wissenschaftler das per se vielleicht in seinem Umfeld normalerweise so kennt. Sie sind die Profis. Was glauben Sie denn, welche Art von Wissensvermittlung über diese Art von Wissenschaftskommunikation in den sozialen Netzwerken wäre denn sinnvoll, dass man Wissenschaftlern auch mit auf den Weg gibt, also dass man sie speziell schult, führt auch diese Art der Kommunikation in sozialen Netzwerken? Oder sagen Sie, das ist was, was man eigentlich eher den Profis überlassen sollte?
Die Frage geht an Herrn Fied, an beide, dann Herr Fied, bitte.
Ich würde sagen, ich finde diese Interviewgespräche immer toll, wenn ich die auf meinem Kanal verwenden kann, wenn ich einen Wissenschaftler habe, der für sein Thema brennt. Das sieht man in den Augen, das sieht man im Prinzip in der Kommunikation und das kann man einfach auch sehr gut transportieren. Und da kann ich auch sofort was mit anfangen, weil ich halt dahin gehe, wo ich merke, da ist was Spannendes. Für den Wissenschaftler hat es natürlich auch den Vorteil, dass er den YouTube-Kanal so ein bisschen als Schild hat, weil er sagt, okay, das ist jetzt, ich habe mich da in diesem Medium angepasst und habe das im Prinzip so runtergebrochen und ich muss da jetzt keinen Fachvortrag halten. Und ich wiederum bekomme im Prinzip das Prestige des Wissenschaftlers geschenkt oder beziehungsweise die Glaubwürdigkeit. Hey, der Wissenschaftler setzt sich mit mir hin und möchte auf meinem Kanal mein Medium nutzen, um über sein Thema zu sprechen. Das ist natürlich für mich auch ein Ritterschlag. Und das ist so, was ich sage, dass halt beide in dieser Wissenschaftskommunikation davon sehr profitieren.
Herr Bouton noch kurz.
Ja, ich muss, glaube ich, zur Transparenz auch noch dazu sagen, dass, also ich mache diesen YouTube-Kanal, ich bin tatsächlich auch noch an der Uni Köln und forsche dort zum Thema Lernen mit Videos. Deswegen beschäftige ich mich tatsächlich ziemlich viel mit der Frage, was müssen Leute mitbringen. Kann dazu empfehlen, wir haben ein Paper rausgebracht, wo wir uns tatsächlich praktisch mal angeschaut haben, was für Regeln ergeben sich aus diesen informellen Videos auf YouTube. Weil es natürlich stimmt, das ist eine andere Form der Wissenschaftskommunikation. Aber, und das finde ich wichtig, dass das nicht heißt, dass man alle Regeln, die man in der Wissenschaft hat, über Bord wirft. Also zum Beispiel, wir geben zu jeder Aussage, die wir treffen in einem Video, eine Quelle an, wie man es halt auch in einem Paper machen würde. Der große Unterschied ist natürlich, wie wir die Dinge formulieren, weil wir halt ein Publikum ansprechen, was diese Fachsprache nicht gewöhnt ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das was ist, was man durchaus lernen kann. Was ich dazu nur ganz kurz sagen möchte, ist, sozusagen, wenn man sagt, hey, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, macht Wissenschaftskommunikation, finde ich super gut. Ganz wichtig, dass die das freiwillig machen. Weil ich glaube, das braucht eine Motivation, das braucht ein gewisses Feuer, was in einem drin ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und also wenn das da ist, sollte man das unterstützen, zum Beispiel mit Workshops, mit Vorträgen. Wenn das nicht da ist, sollte man den Leute wie den Moritz oder mich oder es gibt ja noch ganz viele andere Science-Kanäle an die Hand geben und das zusammen mit denen machen. Weil ja, wir da einfach relativ viel Expertise haben und das auch effizienter umsetzen können und halt auch die Kapazitäten dafür haben.
Vielen Dank. Das war das CDU-CSU-Kontingent. Dann würde ich jetzt in die Rolle des grünen Berichterstatters schlüpfen und erstmal deutlich machen, dass ich es für sehr wichtig erachte, dass qualitativ hochwertige Wissenschaftskommunikation sicherlich Vertrauen in Wissenschaft steigern kann, Neugierde für Forschung auch weckt und generell neue Perspektiven aufzeigen kann. Als regierungstragende Fraktion ist uns sehr, sehr wichtig, Forschende auch viel stärker noch zu ermutigen, ihre Erkenntnisse und ihre Ergebnisse dann auch in den öffentlichen Diskurs über verschiedenste Formate dann einzubringen. Das bedeutet aber wiederum auch, dass wir dann WissenschaftlerInnen, die sich diesem öffentlichen Diskurs stellen, auch besser schützen müssen. Die erste Frage würde ich gerne richten an Herrn Professor Vogel, weil moderne Wissenschaftskommunikation, so hatten Sie dargestellt, eben auch partizipative Formate einsetzt, wo Bürgerinnen und Bürger mitmachen können. Welche Chancen bieten aus Ihrer Sicht Citizen Science Formate und ausgehend von den bestehenden Formaten in Deutschland, wo sehen Sie Potenziale der Weiterentwicklung? Die zweite Frage würde ich an den personalisierten Forderungspunkt 17 stellen. Frau Kurt, Sie haben das Thema staatsferne Strukturen für Wissenschaftsjournalismus angesprochen und hatten gesagt, dass eine Stiftung Wissenschaftsjournalismus hier ein gangbarer Weg wäre, auch anschließend an den Innovationsfonds, den Sie gerade betreiben. Können Sie da noch etwas näher ausführen, wie ein solches Stiftungsmodell aussehen könnte und was dann von dieser Plattform aus für den Wissenschaftsjournalismus in Deutschland geleistet werden könnte angesichts der aktuellen Arbeitsbedingungen im Feld. Das waren die Fragen und Herr Vogel antwortet als Erster.
Ja, danke schön. 2022 war in Deutschland das Wissenschaftsjahr nachgefragt. Und da wurde ein Dialog mit einer breiten Beteiligung von repräsentativ ausgewählten Menschen aus der Gesellschaft plus Wissensschaffenden gemacht, um gemeinsam zu erarbeiten, welche Fragen an die Wissenschaft gestellt werden könnten. Und die Energie, die sowohl aus der breiten Bevölkerung wie auch aus dieser repräsentativ ausgewählten Gruppe von 40 Menschen kam, wie tief die sich in die Prozesse einbringen wollten, zeigt mir, dass das Interesse, der Wille der Bevölkerung, teilzuhaben an Wissenschaft als Prozess, derzeit nicht richtig abgerufen wird. Zum Thema Citizen Science ist es so, dass unserer Schätzung nach in Deutschland bis zu 500.000 Leute außerhalb des akademischen Systems sich an Wissenschaft zusammen mit Wissenschaftenden durch Citizen Science beteiligen. Das ist ungefähr die gleiche Größenordnung, wie im akademischen an Universitäten, außeruniversitären Einrichtungen angestellt wird. Was ich also damit sagen will, ist, dass es hier eine große Bereitschaft gibt, von der Gesellschaft Teilhabe zu ermöglichen, auch mitgenommen zu werden oder auch selber Fragen zu stellen. Und dass es am Ende höchstwahrscheinlich am Wissenschaftssystem liegt, sich diesen Herausforderungen, Möglichkeiten zu öffnen. Ich würde sagen, das Potenzial in Deutschland ist noch lange nicht abgeschöpft. Und ich glaube, dass solche Maßnahmen unheimlich demokratiestabilisierend wirken, sowohl regional wie auch national. Und ich glaube, dass da noch viel, viel Luft nach oben ist. Wir haben in Deutschland ein breit gefächertes System, wo überall in der Fläche wissenschaftliche Organisationen verteilt sind. Wenn die sich in ihrem 5-Kilometer-Radius engagieren würden, könnte Wissenschaft noch mal einen ganz anderen Schub nach vorne bekommen. Das wäre mein Plädoyer. Und ich würde, wie gesagt, sagen, das sollten sich Wissenschaftsorganisationen, Universitäten, von Universitäten bis zu Leibniz-Forschungsmuseen auf die Fahnen schreiben und dieses tolle Potenzial in unserer Gesellschaft abholen. Dankeschön.
Danke für dieses Plädoyer. Nicola Kurt.
Wir schlagen vor, eine gemeinnützige, unabhängige Verbrauchsstiftung mit einem Kapitalstock von 10 Millionen Euro. Wir sehen den Vorteil darin, dass das Stiftungskapital und auch die Zinsen dann direkt in die Projektförderung gehen können. Wir schlagen vor, eine GmbH zu machen und das unter Rechtsaufsicht bzw. Fachaufsicht bedienen, mit hoheitlichen Aufgaben dauerhaft finanziert. Und dann könnten zum Beispiel auch Zustifter aufgenommen werden. Ich hatte schon gesagt, es gibt mehrere Beispiele, die auch die Staatsferne leben. Und das ist zum einen natürlich die Deutsche Friedensstiftung, aber man denkt auch an die DFG, die auch ihr Kapital vom Staat bekommt und das auch so umsetzt, wie das richtig erscheint. Genau. Das, wie gesagt, die Frage der Governance ist natürlich wichtig. Wir haben das auch prüfen lassen. Es gibt eine Expertise, auch eines Staatsrechtlers dazu, der das generelle Modell auch als verfassungskonform möglich erhält. Und das heißt, mit der richtigen Governance sehen wir das als möglich. Und ganz kurz, was kann so eine Stiftung machen? Ich glaube, das haben wir irgendwie nie so richtig mal gesagt. Wir haben immer gesagt, wir brauchen diese Stiftung, weil sie wichtig ist. Was macht sie? Sie könnte machen Mentoring-Programme für eben junge Wissenschaftler, die dann auch direkt viel mehr sehen, wann können wir auch kommunizieren, wo und auch dann auch mehr wissen, wo kriege ich Schutz, wo gehe ich hin. Also das erscheint uns total wichtig im Zusammenspiel auch mit Wissenschaftsjournalisten. Also dass Wissenschaftler auch sehen, wie funktioniert eigentlich Wissenschaftsjournalismus. Da passiert ja auch durchaus mal ein Missverständnis und das kann man dann direkt irgendwie lösen. Wir können Kompetenzzentren für KIs machen. Ich beeile mich. Was ich noch total wichtig finde, man könnte machen eine Art Regio-Programm und Wissenschaftsjournalismus in die Branche bringen, in die Weite. Genau. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Dann für die FDP-Fraktion Kollege Dr. Stefan Seiter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch von unserer Fraktion herzlichen Dank für die Einblicke und Ihre Stellungnahmen. Und ich denke, die Stellungnahmen haben gezeigt, so wie der Antrag auch, dass das Spektrum der Wissenschaftskommunikation sehr weit ist und dass wir viele verschiedene Themen damit berühren. Und es ist, glaube ich, auch deutlich geworden, wie wichtig Wissenschaftskommunikation für Demokratie und Stabilisierung der Demokratie ist. Der Punkt, den ich ansprechen möchte, dreht sich um die Frage der Qualifikation für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Weil ein Punkt ist ja auch, das stärker vielleicht zu berücksichtigen in der Entwicklung von jungen Wissenschaftskarrieren, die Bewertung. Und deswegen können Sie sich schon denken, an wen meine Frage geht. Das geht an Frau Brühl, Herrn Lesch und Herrn Vogel. Wie beurteilen Sie das, dass man Wissenschaftskommunikation Teil der Qualifikation der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler macht und es auch vielleicht in eine Bewertung letztendlich einführt? Vielen Dank.
Frau Brühl.
Vielen Dank für die wichtige Frage. Ich schließe mich dem an, was vorhin gesagt wurde von Herrn Fied. Wissenschaftskommunikation kann erlernt werden. Es müssen aber wissenschaftskommunikationsaffine Menschen sein. Insofern halte ich viel davon, ein frei, und so haben wir es an der TU Darmstadt auch etabliert, ein freiwilliges Angebot in der Pre- wie auch der Postdoc-Phase wie auch für die ProfessorInnen aufzustellen. Wir haben viele Bewerbungen auf die auch wieder drittmittelbasiert eingeworbenen Mittel und haben also eine hohe Nachfrage. Ich sehe nicht eine Notwendigkeit, das als einen verpflichtenden Teil der Qualifikation anzunehmen, zumal die Promotionsleistung selbst ja eine wissenschaftliche Arbeit ist und ich hier die Bewertungskriterien nicht vermengen würde. Aber ein ganz klares, breites Angebot wird auch sehr gerne aufgegriffen, weil viele gerade junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler davon überzeugt sind, dass sie kommunizieren möchten. Wir sind eine steuerfinanzierte Universität, auch wenn der Drittmittelanteil fast genauso hoch ist. Und wir haben deswegen die Verpflichtung, unsere Verpflichtung ist, auch zu kommunizieren, worüber wir forschen. Danke.
Danke. Harald Lesch. Herr Lesch, Sie müssten sich, glaube ich, noch entstummen. Wir hören Sie nämlich nicht.
Jawohl, Entschuldigung. Ja, ich würde glauben, dass es schon im Studium losgehen kann mit entsprechenden Seminaren, wo Kommilitoninnen und Kommilitonen eben tatsächlich darauf vorbereitet werden können, praktisch ihr eigenes Interesse zu professionalisieren. Wir haben ja in den öffentlich-rechtlichen Medien verschiedene Mediatheken und viele von den Angeboten, die wir da machen, werden bereits heute in Zusammenarbeit mit Universitäten bzw. mit Forschungsinstitutionen durchgeführt. Und dabei hat sich herausgestellt, dass praktisch die direkte Arbeit mit Profis schon eine ganze Menge an, sagen wir mal, Verstärkung des Interesses bedeuten kann. Das heißt, in dem Moment, wo die Angebote da sind, und das habe ich ja auch schon aus den Erläuterungen meiner Kolleginnen und Kollegen hier gehört, wird das Angebot auch angenommen. Die Frage ist nur, ob innerhalb des Rahmens einer wissenschaftlichen Karriere das unter Umständen sogar zum Nachteil gereicht, wenn dann zu viel, in Anführungsstrichen, Wissenschaftskommunikation gemacht wird. Und das darf eigentlich nicht sein. Es geht eigentlich eher darum, das umzudrehen und zu sagen, also es ist immer gut, es ist immer vorteilhaft für all diejenigen, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben, auch in der Kommunikation tätig zu sein. Und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich denke, eine neue Stiftung beziehungsweise eine Institution, die uns Wissenschaftskommunizierende alle zusammenbrächte und auch zu mehr Zusammenarbeit führt, könnte da noch richtig viel Gutes bewirken.
Vielen Dank, Herr Vogel, mit einer Minute.
Ja, ganz kurz. Ich kann mich dem allen nur anschließen. Ich glaube, dass wir in 5 Jahren, wenn das so weitergeht, meine Beobachtung, dieses Thema nicht mehr besprechen werden, weil ich glaube, dass es immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass die jungen Wissenschaftenden sich mit dem, was sie selber ja auch antreibt, einer breiten Öffentlichkeit stellen wollen. Wir können uns bei der Langen Nacht der Wissenschaft, der Langen Nacht der Museen hier in Berlin vor Besuchenden nicht retten, weil wir eben halt nicht nur unsere eigene Wissenschaft, sondern auch die Wissenschaft Berlins volksnah sozusagen darstellen und auch als Museum keine Barriers to Entry haben. Leute kennen, wissen, dass sie zu uns reinkommen können. Wir haben die Berlin School of Public Engagement gegründet, in der Ausbildungsmodule laufen, um genau den Wissenschaftenden die Unterstützung zu geben, sich da firm zu machen und auch mit den Herausforderungen umzugehen. Und wie gesagt, ich glaube, in 5 Jahren wird es in Deutschland so sein, dass wenn man eine wissenschaftliche Karriere machen will, man auch gut kommunizieren kann. Und ich glaube auch, dass es dafür hinreichende Angebote geben wird, um sich in dieser Sache weiterzuentwickeln. Das würde ich als Trend vorhersagen. Und da glaube ich, sollte es auch weiterhin Unterstützung und auch Achtsamkeiten der Politik geben, dass das passiert. Dankeschön.
Danke auch. Wir kommen dann jetzt zur Fraktion der AfD mit Dr. Michael Kaufmann.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte nochmal auf die Corona-Pandemie eingehen, auf die Wissenschaftskommunikation während dieser Zeit, vor allem, weil Sie ja in Ihrem Antrag ausdrücklich darauf verweisen. Und zwar möchte ich hier den Herrn Heinz Bude zitieren. Herr Heinz Bude ist Soziologe und Berater der Bundesregierung und war einer der Mitverfasser des Corona-Strategiepapiers aus dem Innenministerium vom Frühjahr 2020. Herr Bude sagte nach einem Bericht der Welt unter anderem, man habe im Expertengremium überlegt, wie man auf Seiten der Bevölkerung Folgebereitschaft, also Gehorsam, erzeugen könnte. Zitat, wir haben gesagt, wir müssen ein Modell finden, um Folgebereitschaft herzustellen, das so ein bisschen wissenschaftsähnlich ist. Und weiter, Herr Bude, Berater der Bundesregierung, wenn man in einem freiheitlich-demokratischen Land Zwangsmaßnahmen wie Ausgangssperren, Schulschließungen und Kontaktreduzierungen implementieren will, wie sie eigentlich nicht legitim sind, dann muss man sich ein paar Bilder ausdenken, die das Vertrauen der Leute in die Wissenschaft und in wissenschaftliche Modelle ausnutzen, sodass die Leute selbst aus einer Art Einsicht in die wissenschaftlich begründete Notwendigkeit nach Maßnahmen rufen, die gemäß dem Geist unserer Verfassung nicht legitim sind. Diesem Menschenbild, dieser Strategie sind beide Regierungen, sowohl CDU, SPD als auch die Ampel, dann während der Corona-Pandemie gefolgt. Und Sie heben genau das in Ihrem Antrag auch als vorbildlich für gelungene Wissenschaftskommunikation hervor. Sie schreiben, während der Corona-Pandemie ist die gesellschaftliche Bedeutung von guter Wissenschaftskommunikation besonders deutlich geworden. Angesichts dessen, was wir jetzt aus dem RKI an Dokumenten erhalten haben, kann das ja nur ein Witz sein. Und deswegen meine einzige Frage an die Experten. Halten auch Sie das von Herrn Butes skizzierte und von der Bundesregierung praktizierte Vorgehen des Angstschürens und der Entmündigung der Bürger für gelungene Wissenschaftskommunikation? Und würden Sie, wie von Herrn Bude und den Regierungsfraktionen empfohlen, unterstützen, dieses Vorgehen in zukünftigen Krisen zu wiederholen? Herr Lesch und Frau Brühl, an Sie geht diese Frage besonders.
Okay, danke. Ich würde vor Beantwortung noch mal alle Kolleginnen und Kollegen im Saal bitten, die digitalen Endgeräte auf lautlos zu stellen. Herrn Kaufmann jetzt das Mikro auszumachen und dann Herrn Lesch zunächst mit der Beantwortung der Frage.
Also zunächst einmal müssen wir ja noch mal festhalten, wir haben alle nicht gewusst am Anfang der Corona-Pandemie, mit was wir es hier zu tun haben. Insofern waren die Aktionen am Anfang sicherlich sehr stark darauf ausgelegt, das Risiko so weit, wie es nur irgendwie geht, zu minimieren. Das heißt, wir standen alle mehr oder weniger vor der Frage, wie verhalten wir uns denn jetzt? Und ich kann die Auslassung und Einlassung vom Herrn Bude, die kenne ich nicht. Ich kann nur sagen, dass wir auf den verschiedenen Kanälen, mit denen wir versucht haben, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, um was es sich dabei handelt, und das haben wir beim ZDF genauso gemacht wie alle anderen Medien, alle öffentlich-rechtlichen Medien, wir haben versucht, so gut es nur irgendwie geht, den jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse so darzustellen, dass klar wird, in welche Richtung gewisse Entscheidungen zu bewerten sind. Also insofern kann ich nicht erkennen, dass wir hier sozusagen Bilder hervorgebracht haben, nur um Angst zu schüren, beziehungsweise um den Eindruck zu machen, ihr müsst uns folgen, egal wie. Das halte ich für eine falsche Einschätzung, sondern wir haben gemäß dem wissenschaftlichen Erkenntnisprozess einfach nach dem jeweiligen Stand der Dinge so gut informiert, wie es nur ging. Und ich habe den Eindruck, dass auch die Kolleginnen und Kollegen vom RKI genau das getan haben, insbesondere in Form von verschiedenen Formaten, die als Podcasts sehr erfolgreich gewesen sind, um immer wieder den jeweiligen neuen Stand zur Forschung dieser Pandemie zu formulieren. Ich habe nicht den Eindruck, dass da ein Fehler gemacht worden ist, sondern dass aus dem jeweiligen Wissensstand heraus ordentlich informiert worden ist.
Danke, Herr Lesch. Frau Brühl.
Ich möchte mich den Worten von Herrn Lesch insofern anschließen, als dass in der Corona-Pandemie es uns als Wissenschaft gelungen ist, den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess in Gänze, das heißt die wissenschaftlichen Methoden, mit denen wir arbeiten, die Ergebnisse, die auch manchmal kontroversen Ergebnisse und den Umgang, wie man mit Differenzen umgeht, nämlich in einem sachlichen und Austausch zu treten, das haben wir auch in der Corona-Pandemie von Seiten der Wissenschaft geleistet. Es hat, wie gesagt, zu neuen, ich wiederhole die Worte von Lesch, auch zu neuen Kommunikationswegen geführt, dass es Wissenschaftspodcasts gibt, bei denen man wartet, dass sie veröffentlicht wurden, gab es vor dieser Zeit in dieser Form nicht. Und ich glaube, das ist auch für den einen oder die andere Wissenschaftlerin genau ein Hingucker, jetzt zu sagen, das ist unsere Verantwortung, mehr zu machen. Ich möchte es nutzen, darauf hinzuweisen, Frau Staffler, Sie sprachen es vorhin an, wir haben, wie das Wissenschaftsbarometer zeigt, ja vor allem Personen aus den bildungsfernen Haushalten, die weniger in die Wissenschaft vertrauen. Das ist für uns als Technische Universität in Darmstadt, aber auch für viele andere Hochschulen, genau ein Moment, bei dem wir sagen, wir müssen überlegen, wie können wir noch besser kommunizieren zu denen, die nicht von vornherein schon Bildung als ein Teil ihrer Sozialisation wahrnehmen und hier ganz stark hineingehen und genau auch Kontroversen in der Wissenschaft aufzuzeigen. Vielen Dank.
Dankeschön. Das waren jetzt die Fraktionsberichterstattenden. Wir kommen jetzt zu den beiden Gruppen der ehemaligen Linksfraktion. Und da startet für die Linke Nicole Gohlke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen, die sich besonders an Herrn Vogel und Frau Brühl, Professor Vogel und Professor Brühl wenden. Die Wissenschaftskommunikation hat ja die sehr große Aufgabe, aus einem erstmal ja auch zugangsbeschränkten System Wissenschaft so demokratisch, so transparent und so dialogisch wie möglich heraus sozusagen zu agieren, um auch das Ganze zugänglich zu machen. Sie hatten es gerade angesprochen, auch einer nicht wissenschaftsaffinen Öffentlichkeit und Hürden da irgendwie ein Stück weit einzuebnen. Das ist ja wirklich alles andere als einfach. Deswegen finde ich, muss ich sagen, auch diejenigen Ansätze so spannend, die Wissenschaftskommunikation wirklich auch als Teil von Wissenschaft begreifen und die auch wirklich versuchen, eben in die Interaktion und in die Partizipation, also in den Dialog tatsächlich mit der Gesellschaft zu gehen. Mich würde ganz stark interessieren, welche Formate halten Sie als besonders gewinnbringend, wenn es eben genau auch darum geht, eine nicht wissenschaftsaffine Öffentlichkeit zu gewinnen und zu interessieren? Ich glaube, was mich auch umgetrieben hat, ist in unserer Polarisierung sozusagen, in der polarisierten Diskussion zu diesem Thema, hatte ich das Gefühl, dass es wenig hilft, wissenschaftsskeptische und wissenschaftsfeindliche Positionen, auch wenn sie das vielleicht sind, einfach sozusagen als abseitig und demokratiefeindlich zu erklären, weil ich oft denke, dass natürlich auch, sage ich mal, Misstrauen, geschürtes Misstrauen gegenüber Institutionen leichter auf fruchtbaren Boden fällt, wenn sie als unzugänglich oder auch vom Habitus als fremd erlebt werden. Und deswegen frage ich mich ein Stück weit, was können wir da machen, um sozusagen dem entgegenzuwirken? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, wir sehen ja auch durchaus mitunter negative Effekte von so einem überzogenen Publikationsdruck in der Wissenschaft, sage ich mal. Also gerade auch im Wettbewerb um wissenschaftliche Reputation, um Drittmittel, um freie, um die raren Stellen. Und damit sozusagen auch eine gewisse Gefahr einer Jagd nach spektakulären, aber vielleicht nicht immer gesicherten Forschungsergebnissen. Und insofern, glaube ich, müssen wir auch noch mal in den Blick nehmen, wie bekommt Wissenschaft Zeit und Ressourcen, um sozusagen auch da, ja, und nicht nur in nachgelagerten Prozessen und Institutionen, sondern wirklich in der Wissenschaft selber schon sorgfältig arbeiten zu können. Da würde mich auch Ihre Meinung noch mal dazu interessieren.
Herr Vogel beginnt.
Ja, das sind sehr, sehr wichtige und gute Fragen, auf die es keine Patentlösungen und Antworten gibt. Ganz platt würde ich sagen, zuhören lernen. Wenn wir erfolgreiche Projekte gestartet haben, dann oder auch erfolgreiche Projekte, die andere machen, die ich kenne, geht es immer damit los, dass man erstmal mit den Leuten darüber redet, was sie eigentlich an Wissenschaft interessiert. Wir haben das, also ein ganz komisches Beispiel, wir haben eine App hier, die in Deutschland Vogelstimmen mit Namen versieht und Pflanzen mit, also Pflanzenbilder auch mit wissenschaftlichen Namen benennt. Und wir haben 18 Monate mit der Zielgruppe 25-Jährige, die in Städten leben, darüber geredet, welche Ansprüche Sie an so eine App hätten, damit Sie sie benutzen. Und das wird meiner Ansicht nach nicht einkalkuliert in den Prozess von Kommunikation, dass man am Ende eine Gruppe hat, mit der man toll arbeiten kann, die dadurch ein besseres Verständnis für Wissenschaft und sonst was oder auch ihre eigenen Probleme lösen können. Das ist immer das, worüber man gerne redet. Aber diese anstrengende Zeit davor, dass man, ich meine, ihr in der Politik, ihr macht es doch auch, ihr müsst doch auch mit den Leuten reden, damit ihr wisst, welche Probleme ihr für sie im Bundestag repräsentieren müsst. Und so ähnlich stelle ich mir das auch für die Wissenschaft vor. Nur diese Zeit, diese Energie, die dafür aufgewendet werden muss, die finden Sie in keinem Budget von keiner Wissenschaftsorganisation. Ja, vielleicht ein bisschen bei mir, ja, im Naturkundemuseum Leibniz, ja, da passt das auch gut rein, auch mit dem Zukunftsplan, den der Bundestag ja auch mit unterstützt. Aber für die anderen gilt das nicht. Und das muss geändert werden. Und das muss höchstwahrscheinlich aus den Organisationen selber heraus, aber auch durch die Förderung gegeben werden. Das wäre jetzt meine Antwort darauf.
Frau Brühl mit der Bitte um Ultrakürze.
Ultrakürze in drei Punkten, gerne. Erster Punkt, ja, es geht darum, dass wir, was Herr Vogel Sie zuhören nannten, als ein Teil unserer Strategie haben. Wir an der Technischen Universität Darmstadt sprechen von Exchange statt von der dritten Mission. Es geht nicht darum, dass wir Ausgründungen, von denen wir sehr viele haben und so weiter, immer nach draußen bringen, sondern wir müssen in die Interaktion, wir müssen wirklich reden miteinander. Dazu haben wir ganz verschiedene Formate von dem Wasserstoffstammtisch über Kinderuniversitäten bis zu Fenster zur Stadt ähnliches. Zweites, wie können wir das finanzieren? Wir schreiben schlichtweg in jedem DFG-Antrag auch das Ö. Also den kleines Projekt. Wir gucken an jeder Stelle, wo wir Drittmittel bekommen. Für eine Verwaltung ein Viertel Drittmittel finanziert ist sehr viel. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Sie sagten, es braucht auch Zeit und Ressourcen. Ja, die brauchen wir. Deswegen ja, wenn das eine Daueraufgabe von Universitäten ist, dann ist es als Daueraufgabe später in der Landesfinanzierung und übergangsweise in der Bundesfinanzierung abzubilden. Der einzige Dissens, den ich habe, ist der überzogene Publikationsdruck. Wir publizieren gerne. Die Frage der H-Index wird ja im Rahmen auf europäischer Ebene über QARA diskutiert. Da sind einige technische Hochschulen dabei, unter anderem wir. Wir wollen den Prozess voranbringen. Danke.
Vielen Dank für die Gruppe BSW Abdallah.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte vorweg festhalten, für uns ist Wissenschaft oder Wissenschaftler haben nicht die Aufgabe und können auch gar nicht in einer Tour reine Wahrheiten produzieren und auch vermitteln. Sie sind also im Kern keine Wahrheitsverkünder. Eckhard von Hirschhausen hat es einmal in einem schönen Zitat auf den Punkt gebracht. Er sagte, wissenschaftliche Wahrheit ist immer nur der aktuelle Stand des Irrtums. Also Wissenschaft lebt vom Widerspruch und der Vielstimmigkeit der Argumente. Dissens, Skepsis und Kritik sind also wesentliche Elemente im wissenschaftlichen Diskurs. Das gilt auch für die Wissenschaftskommunikation. Diese muss aus meiner Sicht auch zwingend die vorhandenen Kontroversen auch in der Gesellschaft und in den Debatten abbilden können. Ich glaube, Corona und die Pandemie hat uns vor enorme Herausforderungen gestellt, nicht nur die Gesellschaft und als Politik, sondern auch jene, die in der Wissenschaft die Kommunikation quasi betreiben. Meine Frage geht an Frau Professorin Brühl. Frau Brühl, Sie haben in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau gesagt, dass Wissenschaftler es als gute Herausforderung verstehen müssten, ihre Arbeit noch verständlicher zu machen. Als gutes Beispiel nannten Sie unter anderem die YouTube-Videos von Mighty Nguyen Kim. In einem Video mit dem Titel Impfpflicht ist okay plädierte sie für eine allgemeine Impfpflicht und preist die Segnungen der Impfstoffe. Sie sagte, ich darf zitieren, nur wer die Fakten nicht verstanden hat oder von Desinformation getäuscht wurde, entscheidet sich bewusst gegen die Impfung. Zitat Ende. Ist nicht gerade das ein Beispiel, Frau Professorin, für Wissenschaftskommunikation, wie sie eigentlich nicht sein sollte? Ein Wissenschaftsjournalismus quasi von oben herab, vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Aussagen von ihr gar nicht so haltbar waren und auch nicht haltbar sind. Und das wissen wir ja mittlerweile. Und die zweite Frage, Frau Professorin, auch an Sie, die betrifft die Drittmittelabhängigkeit. Die Drittmittelabhängigkeit. In seinem Buch Gekaufte Wissenschaft zeigt Professor Christian Kreis auf, welche Ausmaße die Abhängigkeit von Drittmitteln mittlerweile angenommen hat. So werden ganze Lehrstühle von Konzernen mitfinanziert. Ein Beispiel, die Dieter-Schwarz-Stiftung finanziert einen ganzen Campus. Sie hat in den letzten 5 Jahren 41 Professuren an die TU München geschenkt. Meine Frage, wenn ganze Lehrstühle von Privaten finanziert werden, wenn die Universitäten auf Drittmittel derart angewiesen sind, wirkt sich das nicht auf die Forschung und letztlich auch auf die Wissenschaftskommunikation aus? Danke.
Wir starten mit Frau Professor Brühl.
Vielen Dank für die beiden Fragen. Erstens, ich habe in dem Interview, wie ich das an verschiedener Stelle tue, auf Formate hingewiesen, in denen gelungene Wissenschaftskommunikation stattfindet, in dem Sinne, dass verständlich Wissenschaft einer Naturwissenschaftlerin dargestellt wird. Ich halte es für wichtig, wie eben in meiner anderen Antwort schon ausgeführt, dass dabei wir die wissenschaftlichen Prozesse, den gesamten Erkenntnisprozess inklusive der Methoden und der Ergebnisse darstellen. Der zweite Punkt zur Drittmittelabhängigkeit. Wir haben natürlich die im Grundgesetz verankerte Freiheit von Forschung und Lehre. Ich glaube, dass niemand in diesem Raum davon ausgeht, dass sie angegriffen ist. Wenn wir Mittel von Drittmittel ist ein Überbegriff für ganz verschiedene Dinge. Ich denke als TU Darmstadt natürlich vor allem an kompetitive DFG- und EU-Mittel. Natürlich gibt es auch eine Industriefinanzierung. Dort gibt es aber natürlich Verträge, die die Freiheit der Forschung und Wissenschaft sicherstellen. Ich sehe hier also nicht die von Ihnen skizzierte Übernahme von Ideen oder eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Dem würden wir uns völlig entgegenstellen. Danke.
Weitere Nachfragen?
Vielen Dank für die Antwort, Frau Professorin. Eine habe ich noch. Und zwar geht es um die Brühl. Und zwar, ja, ich ging davon aus, dass klar ist, weil ich gerade auch nur Sie angesprochen hatte vorhin. Aber Frau Professorin Brühl, noch eine Frage. Es geht um die Wissenschaftszeitvertragsgesetzgebung. Hat der immense Druck und die Nichtplanbarkeit der eigenen Karriere aus Ihrer Sicht eine negative Auswirkung auf Wissenschaftskommunikation, insbesondere bei Nachwuchswissenschaftlern?
Eine interessante thematische Verknüpfung. Wie ich eben schon ausführte, stelle ich eine hohe intrinsische Motivation von Pre- und Postdocs und auch ProfessorInnen fest, sich weiter zu qualifizieren. Weiterqualifikation ist ein Teil der Wissenschaft. Deswegen ist es ja so wunderbar, dass wir jeden Tag etwas lernen können. Und neues Lernen heißt dann auch, die neue Erkenntnisse in die Gesellschaft zu bringen. Deswegen, nein, ich sehe hier keine zusätzliche Belastung, die irgendwie verhindert, sondern wenn es im Grundhaushalt der Universitäten verankert wäre, könnten wir noch mehr schulen. Das wäre sicherlich sinnvoll. Danke.
Okay, dann kommen wir jetzt zur nachfragenden Runde und dort beginnt für die SPD-Fraktion Holger Becker.
Ja, vielen Dank. Ich möchte mich tatsächlich an meine Kollegin Frau Gohlke anschließen mit meiner Frage, weil ich denke, wir haben in der Wissenschaftskommunikation oft das Problem, dass wir so ein bisschen Preaching to the Converted machen. Also im Wesentlichen Leute ansprechen, die zumindest eine gewisse Affinität zu den Themen haben. Und ich würde gerne Frau Kurt und Herrn Fied diesbezüglich mal fragen, haben Sie Ideen, wie man gerade wissenschaftsferne Gruppen erreichen kann mit Wissenschaftskommunikation?
Herr Fied. Also.
Ja, also ich bekomme eigentlich wöchentlich Nachrichten auf Social Media, meistens dann als Privatnachrichten, wo mich Schüler anschreiben und sagen, wegen dir gehe ich jetzt ins technische Abitur oder wegen dir möchte ich in die Raumfahrt, weil du diese Begeisterung in mir geweckt hast. Und das ist für mich natürlich immer das Schönste, was man da hört. Aber das führt dann halt meiner Meinung nach dazu, dass man genau die Leute erreicht, die sich dann für einen schweren Profil im Abitur entscheiden oder eine schwierige Ausbildung, die technisch ist, weil sie halt begeistert sind, weil sie das machen wollen. Und das ist so mein Ansatz, dass ich sage, ja, es gibt das Social Media, damit erreicht man die Jugend einfach besser als mit Papers. Und da muss man rein und da wird man auch viel, wenn man das gut macht, auch gute Leuchttürme haben, dass halt die Lehrer auch vielleicht Formate haben, wo sie sagen, hey, so wird auf Social Media gut miteinander umgegangen und so eben nicht. Und ja.
Frau Kurt?
Es gibt zwei Strömungen gerade. Das eine ist so die Basisüberlegung im Wissenschaftsjournalismus überhaupt. Wie kommuniziere ich über Impfen? Das hatten wir jetzt ja ein paar Mal schon hier. Und es ist einfach aufgefallen, wenn man es so tut, wie man es bisher gemacht hat, dass man viele Leute nicht erreicht, wie Sie auch sagen. Und es wird viel genauer untersucht, warum ist das so und wie können wir es besser machen? Und auch aus vielen Gesprächen ist einfach irgendwann auch die Erkenntnis erwachsen, dass man, wenn man nur die Fakten abbildet, weil man auch als Wissenschaftsjournalist so begeistert ist über das, was da passiert ist und eben der Impfstoff dann da war, dass man total übersieht, dass die Menschen ganz andere Probleme haben und dass man tatsächlich also vorher anfangen muss und man also auch so dieses Ausschütten, sage ich mal, von Informationen ein bisschen zurückstellen muss und erst mal gucken muss, an wen schreibe ich denn und wie dieses Dialogische mehr auch im wissenschaftsjournalistischen Tun nach vorne stellt, wenn man so für die breite Öffentlichkeit schreibt. So. Aber klar, es lesen gar nicht mehr alle immer eine Zeitung oder ein Magazin und die Erkenntnis, dass man das eher über Social Media macht, ist natürlich gewachsen. Aber wie setze ich zum Beispiel evidenzbasierte Botschaften aus einem Wissenschaftsmagazin dann gut um? Das sind dann so die Projekte, die wir dann im Innovationsfonds auch bekommen haben, wo dann die wissenschaftsjournalistischen Teams versuchen, da gute Wege zu finden bis zu TikTok. Und da sieht man, da erreicht man die Menschen. Und eine persönliche Erfahrung von mir, beim MedWatch haben wir ja immer große Geschichten recherchiert über Monate, haben dann irgendwann eine tolle Kollegin gewinnen können, die extreme Fähigkeit hat, das auf Instagram runterzubrechen, auf ein paar Kacheln. Und dann hatten wir plötzlich statt, ich sag mal, 4.000, 5.000 Lesern, 50.000 Aufrufe an einem Tag. Ja, und so ist, glaube ich, der Weg, den man da gehen kann.
Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion Thomas Jatzombeck.
Ja, erstmal möchte ich mich bei den Sachverständigen hier heute sehr bedanken für super spannende Einblicke. Auch das Thema Finanzierung und das Stiftungsmodell wird uns sicher noch beschäftigen. Ich würde gerne Herrn Fied und Herrn Botton noch mal einmal befragen, denn ich finde es interessant. Sie haben ja Ihre Kanäle gestartet, ohne dass es einen politischen Beschluss gab und auch ohne öffentliche Förderung. Und Sie haben eine unglaubliche Reichweite damit erreicht. Und ich finde es immer wichtig, dass man die Tür öffnet, auch für diejenigen, die neue Wege gehen und die hier neu antreten. Zwei Fragen. Die erste ist, wie ist Ihr Zugang zu den Wissenschaftsorganisationen? Also kriegen Sie gute Zugänge zu Wissenschaftlern und Organisationen? Aber das Zweite ist auch in eigener Sache, wie beurteilen Sie eigentlich die Wissenschaftspolitik? Denn es wird ja viel über Wissenschaft berichtet, viel über Politik berichtet, aber leider sehr wenig über Wissenschaftspolitik. Und ich glaube, wir könnten ja alle mehr erreichen, wenn wir mehr Wahrnehmung hätten. Vielleicht haben Sie auch ein paar Tipps für uns.
Herr Fied war zuerst angesprochen. Bitte ja, schön.
Also was ich immer sehr spannend finde, wenn ich Recherchen über sehr technische Themen, über Raketentriebwerke oder so mache, dann gehe ich zuerst zur NASA, weil die NASA hat ein Budget für Öffentlichkeitsarbeit und ich weiß, da finde ich die Sachen und da ist vieles offen. Es gibt auch Sachen, die unter Verschluss sind, auch für Nicht-US-Bürger im Speziellen, aber man bekommt erstaunlich viele Detailwissen auf öffentlich zugänglichen Plattformen der NASA und das sehe ich so in Europa gar nicht. Und oder auch, ich weiß, es gibt ja hervorragende Forschung auch auf dem Gebiet der Raumfahrt und da ist vieles dann, werden Artikel veröffentlicht, die in Fachzeitschriften sind, die ich aber natürlich nicht abonniere, wenn ich eigentlich mich nur ein Artikel mich interessiert. So, ne? Und wenn man den Wissenschaftler dann anschreibt, da kommt man natürlich da irgendwie dran, aber ich veröffentliche jede Woche ein Video, da geht es auch um Zeit. So, und wenn ich das Paper schnell Zugriff darauf habe, dann benutze ich das. Und wenn ich den Zugriff nicht habe, dann lasse ich das vielleicht mal unter den Tisch fallen. Und das ist vielleicht etwas, wo man auch so ein bisschen sensibel für sein sollte.
Danke. Jakob Botton.
Ja, also auf der einen Seite gebe ich Moritz da vollkommen recht. Also gerade wenn man in die USA schaut, ist es teilweise irre, wie viel Zusatzmaterial geliefert wird. Also so Animationen oder sowas, was uns die Arbeit natürlich leichter macht. Aber ich würde schon sagen, dass es so ist, also es ist irre, wenn ich in Deutschland irgendwie, ich sehe was vom Fraunhofer-Institut, Max Planck oder eine andere Forschungseinrichtung und ich rufe da an, es ist mittlerweile immer so, und das war halt am Anfang, als ich mit YouTube angefangen habe, definitiv nicht so, dass ich, also ich habe, glaube ich, noch nie eine negative Antwort bekommen, sondern immer, ja, ich finde das toll, dass Sie sich damit auseinandersetzen. Deswegen muss ich da tatsächlich sagen, das läuft schon, finde ich persönlich, extrem gut. Und vorher war ja auch noch die Frage mit dem Thema Wissenschaftspolitik. Und das finde ich ganz spannend, weil ich glaube, durch die Frage ich auch ein bisschen besser verstanden habe, warum es vielleicht sowas wie eine Stiftung braucht. Ich habe ehrlich gesagt in meinem Leben noch nichts davon mitbekommen, dass es sozusagen Politik im Bereich Wissenschaftskommunikation gibt. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil wir halt so lose angefangen haben, also einfach mal gestartet haben, dass man nie richtig organisiert war. und viel Learning by Doing betrieben hat. Man hat irgendwann angefangen, sich zu connecten. Also Moritz und ich, wir kennen uns natürlich auch, so wie sich so gut wie alle Wissenschaftskommunikatoren in Deutschland kennen. Aber es ist halt alles sehr ungesteuert. Ich glaube tatsächlich, wenn es so eine Stiftung gibt, die das ein bisschen supportet, wäre das eine gute Sache. Und ja, vielleicht kann man sich irgendwann nochmal austauschen darüber, was denn in der Wissenschaftspolitik passiert. Denn ehrlich gesagt klingt das ganz spannend, aber ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie wirklich davon was mitbekommen.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir tragen alle dazu bei, dass ein breiteres Publikum die Diskussion über Wissenschaftskommunikation heute mitbekommt. In der letzten Wahlperiode war das auf jeden Fall auch eine Anhörung des Deutschen Bundestages mit sehr hohen Einschaltquoten. Aber wir haben eben keine Kenntnis darüber, wer dann die jeweilige Zielgruppe ist. Und sicherlich sind da auch WissenschaftskommunikatorInnen dabei, aber nicht nur. Dann kommen wir jetzt zu Kollegin Dr. Anna Christmann für die Grüne Fraktion.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir. Ich finde es auch ein wahnsinnig spannendes Panel und bin froh über die Frage von Kollegen Zomberg eben noch mal an die beiden YouTube-Vertreter, weil ich eine ähnliche sonst auch noch mal gestellt hätte, weil ich glaube, da haben wir gesehen, einfach ein spannendes Beispiel, wie es gelingen kann, professionell Wissenschaft in soziale Medien zu bringen. Und das ist der Ansatz, den ich dann jetzt gerne noch mal aufgreifen würde, vielleicht dann eher an die Wissenschaftsseite mit am Tisch und an Frau Wandt und Frau Brühl noch mal fragen wollen würde. Zeichnet sich dadurch nicht ein bisschen ab, dass diese Erwartungshaltung, die manchmal formuliert wird, so jede einzelne Wissenschaftlerin und Wissenschaftler muss jetzt ihre Forschung an den Mann und die Frau bringen, auch vielleicht nicht ganz in die richtige Richtung geht, sondern dass es eigentlich eben ist, die Verknüpfung mit solchen auch professionell gemachten Formaten, dass die eigentlich besser gelingen muss. Und dass doch die Frage ist, wie schafft man die Strukturen, dass es eben all die Formate, soziale Medien, die Medien, die partizipativen Formate, die auch Herr Vogel genannt hat, Dialogformate, dass es dafür vernünftige Strukturen braucht und das dann zusammengebracht werden muss. Das heißt, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich mitwirken, über ihre Forschungsergebnisse sprechen, aber dann vielleicht eher mit denjenigen, die sie dann nach außen tragen in der professionellen Art und Weise. Da würde ich gerne noch mal Ihre Einschätzung hören, wo das vielleicht schon gelingt oder wo genau das noch besser werden müsste.
Frau Wandt.
Ja, sehr gern. Das bringt mich nämlich zu einem Punkt, den ich bislang hier in dieser Diskussion noch vermisse. Und deswegen ist für mich und ich glaube für wissenschaftliche Einrichtungen auch Wissenschaftskommunikation das Gegenteil von neu. Wissenschaftliche Einrichtungen machen seit 50 Jahren Wissenschaftskommunikation. Ja, also der Bundesverband Hochschulkommunikation ist mittlerweile 55 Jahre alt. Und die Ebene, die bislang noch nicht angesprochen wurde, ist die institutionelle Ebene, die ja auch WissenschaftlerInnen unterstützt. Ja, ich fand es ganz toll, was hier gesagt wurde, dass niemand gezwungen werden muss zur Wissenschaft, gezwungen werden soll, dass niemand alleine sein soll. Und diese professionelle Formatunterstützung und diese professionelle Kommunikationsunterstützung, die wird den WissenschaftlerInnen ja auch von ihren wissenschaftlichen Einrichtungen gegeben. Und ich widerspreche auch dem, dass manchmal gefragt wird, wer kommuniziert denn besser, die Einrichtung selbst oder die der WissenschaftlerInnen. Das Gegenteil ist der Fall, die kommunizieren Hand in Hand. Ja? Und deswegen sind das auch Möglichkeiten, um das von Ihnen, Frau Christmann, ganz wichtig angesprochene Thema dieser Unterstützung anzusprechen. Und Workshops und Trainings sind schon gefallen, aber auch die werden ja auch angeboten von den Hochschulen selbst. Frau Brühl hat es gesagt. Und jegliche Form der Anerkennung, der Rückenstärkung ist dann auch eine Unterstützung von WissenschaftlerInnen bei Wissenschaftskommunikation selbst. Also nicht jeder Wissenschaftlerin muss Wissenschaftskommunikatorin werden, sondern sie werden dabei unterstützt.
Dann kommen wir jetzt zu Dr. Stefan Seiter von der FDP. Ja, die Zeit war abgelaufen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und vielleicht am Anfang kurz ein Statement. Also die teilweise latent gemachte Unterstellung, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler käuflich seien und sich nach dem Geld ausrichten, wo es herkommt, also dem kann man nur entschieden entgegentreten. Und es zeigt, wie wichtig das ist, dass wir über Wissenschaftskommunikation reden. Es kann einfach nicht sein, dass man immer nur dann den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unterstellen würde, sie würden, wenn es ein Drittmittelprojekt geben würde oder woanders Sponsoren, Mäzene geben, dass sie sich dann nach diesem ausrichten. Das ist ein Bild zur Wissenschaft, das nämlich genau dazu beiträgt, dass wir dieses Problem haben, dass wir junge Wissenschaftler und Wissenschaftler schützen müssen. Und in die Richtung geht jetzt auch meine Frage an Frau Wandt und Frau Brühl. Wir warten auf die Studie von Ihnen, Frau Wand. Das ist immer sehr stark gespannt. Und ich habe auch einige Stimmen von jungen Wissenschaftlern gehört, die gesagt haben, sie überlegen sich, ob sie in bestimmten Forschungsgebieten weitermachen. Könnten Sie uns da schon vielleicht ein klein wenig auch helfen, wie da Ihre Erfahrungen sind? Und meine Frage an Frau Brühl wäre, was man als Universität tun kann, um junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann zu unterstützen, wenn es mal so weit kommt. Weil das sind ja auch Situationen, die man ja nicht so häufig hat, zumindest nicht in der Vergangenheit. Es nimmt aber zu. Wenn Sie uns da noch einen kleinen Einblick geben könnten. Danke.
Dann würde ich jetzt Frau Brühl zuerst dran nehmen.
Vielen Dank für die Frage, wie unterstützen wir sowohl im Unterstützen wie auch im Schützenbereich, haben wir eine große Organisationsentwicklung durchgeführt und ein Science Communication Center gegründet, welches genau dieses Angebot wahrnimmt und damit auch den, halbe Antwort noch an Frau Christmann, den Mix an den verschiedenen Instrumenten abbildet. Also ich halte es für sehr wichtig, dass wir jetzt nicht nur über YouTube oder nicht nur über die klassische Pressemitteilung oder irgendwas, sondern es geht um alles und es geht darum, dass wir in die Interaktion gehen mit den gesellschaftlichen Akteuren. Deswegen, das ist die Frage, wie wir unterstützen und zur Frage, des, wer geschützt werden muss, Frau Wand.
Ja, also gerade in unserer Beratung zeigt sich, dass leider alle Karrierestufen an WissenschaftlerInnen und auch WissenschaftskommunikatorInnen, also die melden sich ja auch bei uns und für die sind wir auch zuständig, geschützt werden müssen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja, also eher Personen, die am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere sind, die müssen auch darauf achten, dass sie die wissenschaftliche Karriere auch weiterhin beschreiten können, ohne dass über sie selber dann auch Falschinformationen veröffentlicht sind. Und deswegen sind auch diese Angebote der Befähigung, die häufig genannt wurden, auch jetzt ausgeweitet worden, dass man nicht mehr nur lernt, wie macht man Wissenschaftskommunikation, sondern dass man auch dieses Thema, und da wird auch die Studie zu beitragen, lernt, was gibt es überhaupt für Angriffe, woher kommen die, worauf kann ich mich vielleicht auch schon einstellen, bevor ich kommuniziere, weil das nimmt schon eine Menge Druck weg, wenn man auch versteht, dass man vielleicht gar nicht als einzelne Person gemeint ist, sondern eine Projektionsfläche für das Thema ist, was gerade kommuniziert wird.
Dr. Kaufmann für die AfD-Fraktion.
Danke, Herr Vorsitzender. Hier wurde ja schön das Thema institutionelle Kommunikation angesprochen. Ich sehe das, ich nehme das immer wahr in Form von mehr als einem Dutzend Hochglanzbroschüren, die jede Woche in meinem auf meinem Schreibtisch landen. Und meine Befürchtung ist, wenn hier mehr Geld gefordert wird und mehr Geld ausgegeben wird, dass ich dann noch mehr Hochglanzbroschüren auf dem Schreibtisch habe. Also da sollte man auch schauen, was dann damit passiert. Aber ein anderer Punkt, Wissenschaft ist, wenn etwas umstritten ist. Also dem kann eigentlich kaum jemand widersprechen. Also der Zweifel ist elementarer Bestandteil der Wissenschaft. Und wenn etwas nicht umstritten ist, dann ist es Lehrbuchwissen. Das wird aber nach meiner Auffassung oder nach meiner Erfahrung wenig abgebildet, gerade auch in den Medien. Wir haben das bei der Corona-Pandemie gesehen. Dort sind ja gerade gegenteilige Meinungen nur von alternativen Medien, von YouTube-Kanälen und so weiter verbreitet worden. Aber zum Beispiel auch beim Thema Klima, selbst das IPCC, die IPCC-Berichte zum Klimawandel, die enthalten immer mehrere Szenarien. In den Medien wird aber fast zu 100% immer das schlimmste Szenario abgebildet, was natürlich auch wieder ein einseitiges Bild von Wissenschaft vermittelt. Da möchte ich jetzt insbesondere die Frau Kurt fragen, wie wollen Sie es denn schaffen, besser widerstreitende Meinungen in der Wissenschaftskommunikation abzubilden?
Können Sie noch mal wiederholen, an wen es ging?
Frau Kurt. Frau Kurt.
Okay, Frau Kurt, eine Minute.
Im klassischen Wissenschaftsjournalismus guckt man auf die Evidenz und jeder Wissenschaftsjournalist arbeitet nach genau diesen Kriterien und es wird dargestellt, was der gerade beste Stand der Wissenschaften ist Und auf Probleme hinzuweisen gehört dazu. Deswegen weiß ich gar nicht so richtig, wie ich da noch drauf antworten kann, weil das ist einfach Handwerkszeug. Und wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, stehen die auch drin. Es gibt auch in jeder Studie gibt es riesengroße Kapitel über Fragen, Probleme, die Discussion. Das gehört dazu. Das heißt, man stellt das dar. Und auch wenn Sie auf Klima oder auch auf die Berichterstattung zu Corona anspielen, auch da wurde immer deutlich gemacht, das ist der Stand des Wissens. Und gerade zum Beispiel bei den Impfstoffen wird auch immer geschrieben, was passiert, wenn was nicht funktioniert. Die Nebenwirkungen werden gesammelt. Das wird alles berichtet. Und das wurde auch alles berichtet. Es wurde alles dargestellt. Es gibt vielleicht das Einzige, was Sie meinen, ist, wenn man natürlich dann in Talkshows Menschen hat, die dann eine komplett andere und seltsame Meinung vertreten, dass das vielleicht nicht so zielführend ist, das False-Balance-Problem. Aber das ist nochmal eine andere Sache.
Für die Gruppe Die Linke, Nicole Gohlke.
Ja, vielen Dank. Meine Frage würde nochmal an Frau Professor Brühl gehen. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass Wissenschaftsskepsis nicht nur pauschal vielleicht die Angst vor Neuerungen ist, sondern dass Menschen auch manchmal dann sozusagen die konkrete Umsetzung vielleicht auch von Neuerungen Angst macht. Und deswegen finde ich, glaube ich, den Ansatz mit den Reallaboren nochmal spannend und würde da gerne nochmal zwei, drei Sachen in Erfahrung bringen. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher damit gemacht, bezogen eben auf die Vermittlung in die Gesellschaft? Was sind das so für KooperationspartnerInnen, mit denen Sie da zusammenarbeiten? Und was würden Sie denn eigentlich auch von einem Reallaborgesetz, das ja angekündigt wurde, vielleicht kurze Frage an den Staatssekretär, wann es kommt, aber was würden Sie von so einem Reallaborgesetz eigentlich erwarten vor dem Hintergrund Ihrer bisherigen Praxiserfahrung?
Tanja Brühl.
Vielen Dank. Wir haben in der Tat als, wie viele technische Universitäten, einige Reallabore. Ich greife jetzt eines zu Energie heraus, welches Delta heißt, oder auch NF Campus, ein vom BMBF gefördertes Projekt, beide im Bereich Energie, bei dem wir sagen, wir probieren Neues aus, sprechen mit den Betroffenen dazu. Also konkret Delta ist ein Projekt, bei dem es darum geht, in einem neuen Stadtviertel in Darmstadt zu schauen, wie Energieversorgung anders gestaltet sein kann. Wir sind im Gespräch. Es gibt dann immer Diskussionsrunden, moderierte, bei denen Bürgerinnen und Bürger dazukommen. Die Erfahrungen sind äußerst positiv, weil wir als Wissenschaftsstadt Darmstadt auch mit der Stadt selbst, mit den verschiedenen Energieversorgern dort in einem sehr engen Austausch sind und auch lernen. Und vor allem deswegen Wissenschaftskommunikation, sagte ich vorhin schon, ist ja nicht unilateral, sondern das ist ein Multilog. Wir wollen in das Gespräch gehen mit verschiedenen. Und wir brauchen die Formate des Zuhörens, um genau auch mit Ängsten gegebenenfalls umzugehen. Zum Gesetz bin ich sehr gespannt auf die Vorlage des Gesetzes, denn wir brauchen als Universitäten immer größtmögliche Freiräume und eine gute finanzielle Ausstattung. Das ist aber in diesem Gesetzesentwurf vermutlich nicht Teil, aber da kann der Staatssekretär besser etwas zu sagen.
Wenn er möchte, kann er das jetzt tun.
Ja, gerne. Vielen Dank. Also ich würde anbieten, dass wir im Nachgang, die Frage war ja nach dem Zeitplan, da noch Informationen nachreichen. Vielleicht auch gerne bilateralen Austausch noch mal kurz, auf welche Dinge sich das konkret bezieht, da wir ja wirklich in mehreren Gesetzentwürfen und Vorhaben der Bundesregierung auch diese Fragen angehen.
Okay, danke. Dann wäre jetzt die Möglichkeit für die Uhr ist irgendwie stehen geblieben. I don't know why. Ach so, weil die Bundesregierung da jetzt nicht auf Zeitkontingent läuft. Naja, gut. Ich gebe dann mal selbst die Antwort. Ultra kurze Nachfrage möglich? Dann lassen wir es. Dankeschön. Und dann kommt die Gruppe BSW mit Alda Lahm.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ein kluger Mann stellte mal fest, dass eigentlich richtigerweise jede Gesellschaft ein gewisses Wahrheitsregime braucht. Also Techniken, von denen wir annehmen dürfen, dass sie die Wahrheit produzieren. Menschen, die Befugnis auch haben, diese Wahrheit zu produzieren und auch in der Lage sind, die Wahrheiten dann zu vermitteln und klarzumachen, wo die Grenzen sind und was geht und was nicht. Ich finde, soweit so logisch. Und meine Frage geht an Herrn Professor Lesch. Sie sagten nämlich in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk am 8.11.2021, ich darf Sie zitieren, wird es mit Blick auf Klima und andere Katastrophen jedoch ganz kritisch, wird es ohnehin ein Expertokratie geben. Dann gibt es keine Freiheitsversprechungen mehr, weil wir schauen müssen, wie wir eine Katastrophe nach der anderen bewältigen können. Und weiter im Zitat, Aber in Nicht-Krisenzeiten sollte es schon möglich sein, dass die Polis darüber selbst entscheidet. Zitat Ende. Wenn Ihrer Meinung nach die Demokratie in Krisenzeiten durch eine Expertokratie ersetzt werden soll oder es wünschenswert ist, dass ersetzt wird, die Polis also in diesen Krisenzeiten, wie Sie es nennen, dann entmachtet wird, ist Wissenschaftskommunikation denn nicht ohnehin überflüssig, da Maßnahmen dann top-down durchgesetzt werden? Oder wie soll ich mir Ihre Aussage erklären, Herr Professor?
Naja, es ging in meinem Interview ging es im Klartext darum, wenn es wirklich zu Katastrophen kommt, dann müssen natürlich auch tatsächlich Expertinnen und Experten unbedingt zu Wort kommen können, damit die Entscheidungen getroffen werden, wenn es darum geht, wie bei einer Katastrophe, zum Beispiel im Ahrtal, da gibt es keine Abstimmungsprozesse in Gemeinderäten, sondern da muss eben vor Ort gehandelt werden und zwar unmittelbar gehandelt werden. Und genau darauf bezog sich auch meine Interview-Aussage, dass wenn es wirklich katastrophal wäre, nehmen wir eine Sturmflut an, die ganze Teile von Norddeutschland erheblich unter Wasser setzt und es dann zu großen Handlungsdruck kommt, dann kann es keine Abstimmungsprozesse mehr, also ohne weiteres geben, in denen dann auf dem Marktplatz diskutiert wird, was machen wir denn jetzt? Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass unser Freiheitsbegriff natürlich insbesondere an der Natur schlichtweg scheitert. Das heißt, wenn wir es mit Naturprozessen zu tun haben, dann können wir gerne darüber diskutieren, aber am Ende sind sozusagen die Naturgesetze, die von uns nicht angerührt werden können, die entscheiden wir nicht in Ausschüssen und auch nicht in Parlamenten, sondern die verhalten sich so, wie sie sich verhalten. Und ich muss das einfach auch nochmal sagen, es wurde ja vorhin davon gesprochen, dass das, was wir in den Wissenschaften wissen, dass wenn wir das mal wissen, dass das dann Lehrbuchstoff ist. Und in der Tat ist es so, dass es eine ganze Menge von Know-how gibt in den Wissenschaften, dass wir richtig wissen. Und über dieses Wissen kann man nicht mehr abstimmen, ja, sondern wenn die Konsequenzen klar sind, wenn es zu warm wird oder wenn es zu Extremwetterereignissen kommt, die durch den Klimawandel ausgelöst werden, dann kann kein Parlament darüber entscheiden, dass die Flut kommt oder die Feuer kommen, sondern da müssen wir ganz anders handeln. Und im Übrigen ist es natürlich so, wenn die Zeit da ist, dass solche Abstimmungsprozesse innerhalb von Parlamenten und anderen Einrichtungen vorgenommen werden können, dann gibt es dazu natürlich überhaupt keine Alternative. Natürlich muss dann die Polis darüber entscheiden. Aber das ist ein Bereich, der, wenn es zu Katastrophen kommt, natürlich überhaupt nicht mehr entscheidungsfähig ist.
Danke für die Einordnung. Dann kommt jetzt für die SPD-Fraktion Kollege Holger Mann.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich glaube, wir haben jetzt schon mehrfach gehört, dass es nicht mehr das hehre Ideal des Wissenschaftlers gibt, der in seiner Stube sitzt und da an den Erkenntnissen forscht und dass wir hier schon seit 50 Jahren dabei sind, auch die Wissenschaftskommunikationskompetenz auch mit intermediären und zielgerichteter Förderung zu stützen. Nichtsdestotrotz will ich nochmal eingehen, das haben wir ja gerade auch bei den Punkten 1 bis 3 klar gemacht, dass wir das weiter stärken wollen. Dennoch will ich nochmal darauf eingehen, dass es ja durchaus unterschiedliche Aufgaben von Wissenschaftlern gibt, die nun mal mehr Erkenntnisinteresse verfolgen und Journalisten, Publikationsinteresse, Veröffentlichungsinteresse und letztere auch vielleicht eher geeignet sind, einzuordnen, zu orientieren und eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Deswegen würde mich noch mal interessieren, und zwar die Frage richtet sich an die drei Vertreterinnen, soweit ich das richtig sehe, von den Hochschulen, wenn Sie sich jetzt von dieser Stiftung für den Wissenschaftsjournalismus, Punkt 17, was wünschen könnten, quasi von den Journalistinnen und auch hier vertretenen Wissenschaftskommunikatoren. Was wäre es dann am ehesten? Ich habe jetzt viel Zustimmung gehört unter allen Sachverständigen, aber Frau Brühl, Frau Professorin Brühl, Herr Professor Lesch und Frau Wandt, mögen Sie gerne noch was dazu sagen.
Frau Brühl.
Ich würde mir wünschen, dass die Stiftung nur ein Teil der Finanzierung ist. Sorry dafür, weil nochmal, wenn wir die dritte Mission ernst nehmen, dann muss die dritte Mission langfristig finanziert werden. Von der Stiftung ein faires wettbewerbliches Verfahren, das können wir als Hochschulen, in denen Schulungsangebote mitfinanziert werden, in denen wir aber, und das fehlt jenseits von Factory Viscom an der Stelle noch, dass wir eine breite Vernetzung haben, denn es wäre sicher gewinnbringender, wenn wir Beispiel Energieforschung, Beispiel KI, da können wir, das sind starke Punkte der TU Darmstadt, da können wir natürlich unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermutigen, mehr darüber zu sprechen. Aber wenn es noch eine stärkere Vernetzung gibt, zu sagen, zu KI fragen wir immer 4 Hochschulen an oder zu Energie 5 andere, das würde auch noch mal helfen, wenn wir also eine Vernetzungsoption hätten jenseits der Unterstützungsfunktion.
Herr Lesch.
Ja, genau, das würde ich auch sagen. Also eine Vernetzungsfunktion, das ist das Allerwichtigste. Wie wir ja schon gehört haben, es gibt viele kleine Einzelprojekte, gerade auch außerhalb der Universitäten, Und wenn die enger mit den Universitäten und anderen Forschungsinstitutionen noch vernetzt wären, das würde der Wissenschaftskommunikation insgesamt sehr gut tun und würde vor allen Dingen es auch nochmal in der Außendarstellung nochmal klarer machen, wie wichtig es ist, dass diese Erkenntnisse aus den Wissenschaften aus ganz unterschiedlichen Bereichen, gerade auch dann, wenn man unterschiedliche Zielgruppen ansprechen will, eben getan werden und man sich vielleicht auch austauscht nach dem Motto, wie machst du es denn? Wir machen das so und so und einfach auch voneinander zu lernen. Auch hier könnte Wissenschaftskommunikation deswegen schon wissenschaftlich betrieben werden, weil man sehr viel voneinander lernt und sozusagen auf diese Art und Weise man schrittweise immer besser werden kann.
Frau Wand als Uni-Vertreterin.
Ja, Wissenschaftskommunikation von Institutionen und Wissenschaftsjournalismus sind ganz unterschiedliche Dinge. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass das eine das andere nicht ersetzen kann. Wissenschaftliche Einrichtungen, also Hochschulen, wünschen sich einen starken kritischen Journalismus. Wissenschaftsjournalismus, den brauchen wir. Aber der Wissenschaftsjournalismus braucht auch die WissenschaftlerInnen und die wissenschaftlichen Einrichtungen. Ja, also deswegen, eine Stiftung ist sehr gut und alles, was den Wissenschaftsjournalismus stärkt, ist gut. Aber es braucht auch das andere, weil sozusagen das eine das andere nicht ersetzen kann.
Vielen Dank. Ihr Einverständnis vorausgesetzt, würde ich jetzt dem parlamentarischen Staatssekretär Dr. Jens Brandenburg noch mal kurz das Wort erteilen, damit er die Antwort von vorhin noch etwas breiter nachreichen kann.
Ja, vielen herzlichen Dank. Genau, Frau Kollegin Gohlke, jetzt die versprochene Nachreichung zum Reallabore-Gesetz. Bitte um Verständnis, dass ich nichts Falsches erzählen wollte. Federführung liegt ja im BMWK. Umfangreicher Konsultationsprozess hat stattgefunden, ist derzeit, sich gerade noch mal versichern lassen, in der Ressortabstimmung weiterhin. Der Plan ist, dass es da einen Entwurf zur Mitte des Jahres geben soll, sodass das tatsächlich in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden kann.
Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Kollegin Katrin Staffler für die CDU-CSU-Fraktion.
Ja, danke. Und ich würde gerne noch mal diesen ganzen Themenbereich, wie schaut es denn aus mit der Messbarkeit des Erfolgs von Wissenschaftskommunikation aus? Also was sind so Erfolgsparameter? Wie kann eine Evaluation von Maßnahmen aussehen? Und ich würde gerne die Frage zum einen stellen an Frau Kurt. Wie würden Sie denn sagen, kann man den Erfolg von Wissenschaftskommunikation messen, damit wir überhaupt wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo erreichen wir die Zielgruppen, die wir erreichen wollen? Und das Gleiche auch nochmal an den Herrn Botton. Sie hatten ja schon gesagt, Sie sind nicht nur der YouTuber, sondern eben forschen selber auch in dem Feld. Also wie messen Sie den Erfolg Ihrer Videos, auch mit Blick auf die Frage, ob die Zuschauer dann wirklich was gelernt haben oder nicht? Danke.
Wie man den Erfolg von Wissenschaftskommunikation bemisst, bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt. Da muss man eher die Wissenschaftskommunikatoren fragen. Vielleicht mag Frau Wander auch, die nickt schon. Ich denke aber natürlich, dass man auch zum Beispiel auf das Wissenschaftsbarometer gucken kann von Wissenschaft im Dialog und auch wie die Methoden und die Projekte von denen ankommen. Also da sieht man, dass eigentlich der Erfolg, glaube ich, schon ganz gut ist.
Weitere Nachfragen?
Ich würde also an Herrn Botton die Frage noch stellen und wenn natürlich Frau Wand gerne darauf antworten möchte, dann auch.
Herr Botton.
Ja, klar. Also natürlich ist es für mich sozusagen erstmal, wenn ich jetzt nur auf Social Media gucke, so dass die Reichweite das Messbarste ist, was ich habe. Was ich aber durchaus ehrlich gesagt sehr problematisch finde, weil es noch viele andere Punkte gibt, die entscheidend sind. Zum Beispiel, wie viel vom Video wurde eigentlich wirklich konsumiert? Das ist die Zuschauerbindung. Meiner Meinung nach ist das insofern entscheidend. Wir hatten vorhin schon das Problem gehört, dass teilweise große Dinge verkündet werden, aber dieses große Aber, was könnte man denn auch kritisch daran sehen, was ist vielleicht auch noch unklar, das nehmen einige Leute nicht mit, weil sie halt nur diese reißerische Schlagzeile sehen. Und ich glaube, das ist halt ein großes Problem, was diese Aufrufzahlen nicht abdecken. Das heißt, wenn ich hingehen möchte und wissen möchte, okay, wie erfolgreich ist Wissenschaftskommunikation, muss ich natürlich im ersten Schritt darauf schauen, okay, wie viele Leute erreiche ich damit, aber auch, wie viel ist davon hängen geblieben und wie umfassend ist diese Wahrnehmung? Weil, also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem bei Social Media, dass Leute einen Bruchteil der Informationen von einem Video mitnehmen und dann aber mit einem falschen Wissen weitergehen, weil sie halt nicht dieses gesamte Bild mit sich mitnehmen. Das ist ein Problem von den Plattformen, wo es meiner Meinung nach leider gerade auch keine richtig gute Lösung für gibt, außer halt vielleicht diese Medienkompetenz weiter zu schulen, wo ich nochmal drauf pochen möchte. Also genau, das wäre sozusagen die Hauptmetrik, sind die Aufrufe, die Reichweite. Die andere Metrik ist aber halt meiner Meinung nach noch entscheidender, wie viel wurde wirklich mitgenommen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass tatsächlich ordentlich was mitgenommen wird aus den Videos, wenn sie denn halt komplett geschaut werden.
So, vielen Dank. Damit wäre die Nachfragendenrunde absolviert. Mir liegen jetzt auch keine weiteren Nachfragen oder Wortmeldungen vor. Damit würde ich jetzt das Fazit ziehen, dass wir alle miteinander, glaube ich, mitverantwortlich dafür sind, wie stark und wirkungsmächtig Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftspolitikkommunikation künftig sein wird. Nach dem Antrag der regierungstragenden Fraktion und dieser heutigen Sachverständigenanhörung ist sicherlich die nächste Etappe für politische Gestaltungsmöglichkeiten die Haushaltsberatung 2025. Uns ist auf jeden Fall daran gelegen, dass Wissenschaftskommunikation stark bleibt und auch noch weiterentwickelt werden kann. Dafür haben Sie als Sachverständige heute sehr wichtige Beiträge geleistet. Und deshalb möchte ich mich im Namen des gesamten Ausschusses bedanken bei Frau Brühl, bei Herrn Beauchamp, bei Frau Kurt, bei Herrn Lesch und Herrn Fied, Herrn Vogel und Frau Wand. Ganz herzlichen Dank für Ihre Statements, Ihre Antworten und auf weiter gute Zusammenarbeit. Damit schließe ich die Anhörung und auch gleichzeitig unsere 69. Sitzung. Die nächste 70. Ausschusssitzung startet um 11.30 Uhr, also kurze Pause zwecks Umbau und um 11.30 Uhr dann die Abstimmungen. Bis